Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
Hallo, Folge 132. 1, 3, 2 ergibt 1 plus 3 plus 2 ergibt. Thomas?
Campertour im Jahr 2024. Heute eine Special-Ausgabe in unserem Podcast und zwar alles rund um unsere erste Woche im Wohnmobil vom Freizeitcenter Dietz. Wir haben, und die Frage können wir gleich vorwegnehmen, ja, jede Nacht hier drin geschlafen, beide, Thorsten vorn, ich hinten. Und wir leben hier eine Woche in unserem mobilen Sendestudio und damit waren wir kreuz und quer im Radio 1 dann unterwegs. Vielleicht euch mal gesagt, das sind weit über 600 Kilometer mit diesem Wohnmobil und knapp 100 Beiträge haben wir gemacht von dieser Woche, was wir alles erlebt haben. Und wir wollen euch jetzt nochmal so mitnehmen, was uns da wirklich mit am meisten geprägt und geflasht hat.
Ja, und es ist auch natürlich ein bisschen für uns, weil wir haben ja so viele Eindrücke, Erlebnisse jetzt gehabt die ganze Woche und können das selber ja gar nicht so schnell alles verarbeiten. Deswegen machen wir einfach ein schönes Best-of. Das machen wir natürlich jetzt chronologisch, wie ihr es gewohnt seid. Das ist übrigens die 6. Tour, die wir machen mit einem Wohnmobil oder einem Camper. Und wir hatten Angst, uns irgendwie vielleicht mal irgendwann zu wiederholen. Aber man muss auch sagen, wir haben es auch in dieser ersten Woche zumindest geschafft, dass da kein Thema dabei war, was wir schon mal angegangen sind.
Außer vielleicht die Tatsache, dass wir wieder mal mit einem Magneten auf die Karte geworfen haben zum Start. Schnick, schnack, schnuck, ganz fair ging's zu. Wer werfen darf? Thorsten hat gewonnen und durfte werfen. Und dann ist eigentlich unglaublich, was da passiert ist. Er hat wirklich keine Brille aufgehabt, hat nicht gesehen, wo er hinwirft. Und wirft dann tatsächlich dieses kleine Magnetteil an die Landkarte, die magnetisch ist bei uns an der Wand. Und wo kommt er hin? Oberlangenstadt. Ist eigentlich irre.
Ja, weil da wohne ich, ja, und das war wirklich verrückt. Dann ging es halt einfach wieder zu mir nach Hause im Endeffekt, aber da war leichter Nieselregen, es war kalt und grau, irgendwie hat bei uns auch die Motivation da gerade irgendwie so gefehlt und es war auch halt in Oberlangenstadt zu dem Zeitpunkt Montagmorgen halt auch noch gar nichts los, deswegen ja, mussten wir uns dann auf die Suche machen, was wir dann weitermachen. Und da bin ich drauf gestoßen. Ja, es ist ja Kerwa-Zeit, Kirchweih-Zeit und in Kelbich, also im Landkreis Kronach im Frankenwald oder Stammbach im Wald in Kelbach, da war an dem Tag Kerwa-Ausklang. Und da haben wir uns gedacht, ach Gott, so spontan wie wir sind, fahren wir halt einfach mal hin. Und da waren wir dann am Dorfhaus, sage ich jetzt mal, am Veranstaltungshaus. Und da wurde gerade sauber gemacht. Da hieß es, naja, da ist erst heute Abend wieder was. Aber ja, die Kerwa-Gesellschaft, die läuft jetzt gerade im Ort rum und geht von Gatten zu Gatten. Und dann wurden wir da sogar hingebracht.
Da gab es dann ein tolles Getränk für dich, wenn wir noch mal zurückblicken wollen. Und ja, ich glaube, wir hören uns das einfach mal an, was es da zu trinken gab. Also da gab es ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, auf jeden Fall sah es äußerst gewöhnungsbedürftig aus.
Der hängende Mexikaner. Und wir hören uns mal an, wie das so war und wie wir es getrunken haben.
So, also, liebe Grüße, wir sind in Kelbach. Sagt mal Hallo.
Hallo!
Hier ist nämlich Kelbach, also Kirchweih ist bei euch. Und wer bist du?
Ich bin der Christian Kraus. Wohnhaft in Rodenkirchen, stamme aus Kelbach, geboren am 3.11.91.
Sehr schön, wunderbar. Wie groß bist du? Du bist doch relativ groß.
1,96.
Wir sind jetzt bei euch hier in einer Garage. Was macht ihr hier gerade? Beschreib mal, ist das so nach Kirchweih, vor Kirchweih, zwischen Kirchweih? Was ist das gerade?
Na, also wir haben damals, wie in Corona war ja kein Kirchweih. Und da haben wir angefangen, haben eine Gartentour gemacht, sind von Garten zu Garten gegangen, haben mal getrunken und das hat sich jetzt so durchgesetzt ein bisschen. Und jetzt sind wir halt wieder unterwegs, ne?
Jetzt bin ich der Fahrer, deswegen darf ich das nicht trinken, aber mein Kollege der Thorsten und auch die Magda, die haben jetzt von euch ein Getränk bekommen. Was ist das?
Das ist hängender Mexikaner. Danny, was ist alles drin? Tomatensaft, Sangria Picante. Was?
Pfeffer.
Tabasco
Pfeffer.
Und natürlich eine Makrele. Ne. Eine Sardelle.
Eine Sardelle. Also gut. Magda und Thorsten, ihr wisst doch, was euch da gerade einlasst?
Nee, nicht so ganz. Also es sieht wirklich nicht sehr appetitlich aus, aber ich habe Hoffnung, dass es dann trotzdem irgendwie schmeckt. Ne?
Ja, erst trinken und dann essen, ne?
Also erst trinken, dann essen. Thorsten, auf geht's, komm.
Na ja, dann. Also, auf die Kerwa in Kelbich.
Zum Wohl.
Mir nicht.
Bin überrascht. Es harmoniert wirklich gut. Tomatig und mit der Schärfe. Und alles das Fische hier hinterher, ne? Auch für ein Mittagessen. Wir haben ja jetzt schon Mittag, ne? Also alles. Vollwertiges Mittagessen.
Magda?
Frühstück beim Bäcker war besser.
Ehrliche Worte. Naja, dann trinken wir halt jetzt dann trotzdem noch ein Bierchen. Jetzt hilft ihr nochmal für alle im Radio 1 an euch verabschieden, vorübergehend, weil wir bleiben ja da, aber nochmal was sagen. Also, gibt es einen Spruch bei euch zur Kirchweih?
Hier immer schreien, wer hat Kirba? Wir haben Kirba, Dritzer, Fetzer. Aber wir machen ja kein Kirba mit. Und deswegen schreien wir, wer hat Kirba?
Wir nicht!
Wir bleiben hier, gleich mehr von uns.
Ja, da war ich dann wach, die Magda, die bei uns ja mit dabei ist die Woche und unser Social Media Zeug da alles so macht, die hat es auch mitgetrunken. Sie hat gesagt, nee, nie mehr. Ich habe gesagt, naja, vielleicht ein, zwei noch. Nee, aber ich habe dann auch nur den einen getrunken und das war auch in Ordnung. Aber wir sind noch weitergezogen, wir sind dann noch ins Wirtshaus mit den Kehlbachern und es war auch sehr, sehr lustig.
Ich habe übrigens keinen getrunken, weil ich ja da in Bus war und deswegen Schnaps geht da gar nicht. Also auf keinen Fall habe ich da einen getrunken. Aber in der Kneipe, wo wir da waren, mitten in Kehlbach, da habe ich mal mit einem Kehlbacher Urgestein gesprochen.
Wir haben es gerade so ein bisschen im Gespräch darüber gehabt, über einen ganz besonderen Begriff. Auftriebsschere. Was ist denn das?
Auftriebsschere ist halt eben der Mensch, der halt der sich immer was Neues einfallen lässt, der wegen, wie es vielleicht doch ein impulsiv ist. Aber irgendwas auf die Beine stellt, ne? Ist ein Auftreibscher. Das ist ein Mensch, der halt in die Welt passt.
Passt in die Welt. Das ist aber Kompliment eigentlich, ne?
Ja, Kompliment. Es ist also nichts Negatives.
Ich habe heute schon mal gefragt, der Kehlbacher an sich, ist das ja so ein friedliches Völkchen oder gibt es auch hier oben...
Nein, das sind ein friedliches Völkchen. Wir sind zwar am höchsten gelegen im Landkreis Kronach, müssen wir betonen, gell? Wir liegen über 700 Meter hoch, aber wir sind ein friedliches Völkchen.
Und was mir noch auffällt bei euch, pfeift immer ordentlicher Wind.
Und pfeift immer ein Wind. Jetzt, wo das Klima sich immer mehr erwärmt, wo es so extrem warm ist, tut natürlich ein Wind sehr, sehr gut. Und wir haben die schönsten Sonnenuntergänge im ganzen Landkreis Kronach und darüber hinaus.
Das ist ein guter Tipp, also mal vorbeikommen zum Sonnenuntergang hier.
Ja, also toll, ganz, ganz toll.
Und ich habe noch gehört, machen wir es gleich noch rund, die ganze Geschichte, faschingsmäßig gibt bei euch auch einiges.
Ja, unser Kehlbacher Faschingsclub hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre einen ganz, ganz guten Namen gemacht. Also wir sind bekannt, unsere drei Büttenabende sind immer innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft. Wir machen einen etwas anderen Büttenabend, muss schon ein wenig deftig zugehen, muss ich sagen. Ne? Aber er kommt sehr gut bei den Leuten an und wir hatten auch schon ganz große Prominenz bei uns. Zum Beispiel die damalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm war 2011 bei uns. Vor allen Dingen, die ist den ganzen Abend geblieben. Also nicht nur so ein ganz kurzer Auftritt, wie es halt die Politiker allgemein machen. Nein, die ist sogar länger geblieben, ist noch in der Bar bei uns gelandet, bis früh um 2:30.
Das ist ja Wahnsinn, aber dafür war sie bekannt. Barbara Stamm war sehr gesellig.
Und die war wirklich ganz natürlich und sehr, sehr nett. Und die hat es wirklich genossen, bei uns zu sein. Und wir waren wirklich froh, dass sie ihre Zusage eingehalten hat.
Meiner, noch eine letzte Frage an dich. Der Kehlbacher an sich, wie würdest du den beschreiben mit 2, 3 Worten? Also wie würdest du sagen, wie ist der typische Kehlbacher?
Edel, hilfreich und gut.
Ich danke dir, Werner.
Ja, schön, wenn so Traditionen da aufrechterhalten bleiben. Das muss man wirklich sagen. Es war wirklich sehr gesellig. Man hätte eigentlich sagen können, man zieht mit durch. Es war dann am Abend dann ja noch Kerwa begraben und das machen die auch ganz traditionell. Und da wird eine Rede über die Kerwa gehalten und dann gibt es sogar eine Leiche. Das ist normalerweise der Betrunkenste, der irgendwie mit Mehl eingeschmiert wird und irgendwie alles. Also Spektakel hätten wir auch gern angeschaut. Aber nee, wir hatten ja dann abends bzw. Nachmittag schon Termin, weil unser Stammhörer, der Archie, aus Neuendorf bei Tambach, der hat uns nämlich eingeladen und hat ein richtiges Programm für uns gemacht.
Wir waren zum Beispiel beim, ich sage erstmal das Programm, wir hören da nochmal nach und nach rein. Ja. Wir waren beim singenden Metzgermeister, dem Markus Brehm in Dietersdorf. Wir waren auf dem Biohof Kunzelmann und haben uns dort einen vollautomatischen Melkroboter angeguckt. Das war super spannend. Und wir haben dann abends lecker gegessen in Neuendorf und waren abends noch Karten im Feuerwehrhaus. Feuerwehrauto haben wir uns auch noch angeguckt, das neue in Neuendorf, also war ein Rundum-Paket. Und na, jetzt fangen wir mal an, so nach und nach. Aber Bevor wir anfangen, will ich nochmal sagen, das ging schon klasse los. Also der Montag schon mit den Begegnungen, die wir da hatten mit den Leuten, ob es jetzt der Biolandwirt Kunzelmann war oder eben auch Markus Brehm, was ein Unikat, war einfach toll. Und mit, ich glaube, wir fangen mit Markus Brehm an. Der heißt ja der singende Metzger.
Ja, wir sind bei Markus Brehm. Viele kennen ihn als den singenden Metzger im Coburger Landkreis, beheimatet in Dietersdorf. Und wir sitzen jetzt bei dir hier und reden so ein bisschen über das Fleischerhandwerk insgesamt. Was auffällig ist, auch bei uns im Radio 1 Land, ist natürlich, es werden immer weniger Fleischereien, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Hast du eine Erklärung dafür?
Es ist allgemein schwierig. Wo soll ich anfangen? Nachwuchsprobleme, das Handwerk wird oftmals ins falsche Licht gesetzt, wobei wir ein wunderbares Handwerk haben. Ich brenne für mein Handwerk und es macht einfach riesig Spaß. Aber auch die Auflagen, die man ständig zu erfüllen hat, in jeglicher Hinsicht sind leider immer mehr geworden. Und dieses Gesamtpaket macht es leider immer schwieriger, aber ich gebe nicht auf und mache trotzdem weiter.
Ja, wie sieht's denn da konkret bei dir aus, wenn du sagst, das wird natürlich auch mit dem Nachwuchs immer schwieriger. Hast du noch genug Personal? Funktioniert das alles?
Ich habe jetzt das wahnsinnig große Glück, einen neuen Azubi einstellen zu dürfen. Ein ganz toller Junge. Der Vater war Metzger, oder ist Metzger, der Opa war Metzger. Und der macht einen super tollen Job, ist jetzt 6 Wochen bei mir, hat riesige Freude, hat einen riesengroßen Ehrgeiz, ist wahnsinnig wissensbegierig und es macht mir riesig Spaß, den Jungen auszubilden und es macht ihm genauso viel Spaß. Was mir leider fehlt, ist im Verkauf Auszubildende. Ja, vielleicht hat ja jemand Lust, dann so einen komischen Chef wie mich zu haben. Dann kommt er vorbei und schaut euch das mal alles an. Ansonsten sind wir relativ gut aufgestellt. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut.
Es ist eine Qualitätsfrage auch. Viele kennen Wurst und Fleischwaren natürlich vom Discounter. Da weiß man meistens nie, wo es so richtig herkommt. Du legst viel Wert darauf, dass du ganz genau weißt, was du verarbeitest, wie du es verarbeitest und du verarbeitest vor allem auch noch selber.
Absolut. Mir ist das Allerwichtigste, dass ich weiß, was meine Bauern füttern. Wir holen alle unsere Schlachttiere bei unseren Landwirten, fahren die selber zum Schlachtbetrieb. Ich habe da einen Kollegen, da schlachte ich mit. Und da darf ich auch wirklich noch selber mit Hand anlegen und bin an der Front vorne dran. Das ist mir ganz wichtig. Da kann man die Fleischqualität und auch das Tierwohl sehr groß und stark beeinflussen. Das ist mir ein riesengroßes Thema schon immer gewesen. Das habe ich von Grund auf gelernt. Das hat mir mein Vater so beigebracht. Und das möchte ich so weiterführen. Solange ich das noch kann und solange das noch möglich ist von Amtsseite her. Und ich hoffe, dass das noch ewig so weitergeht, ja.
Ja, und wenn er der singende Metzger heißt, dann muss er natürlich auch singen, ist ja vollkommen klar. Und da hat er die Gitarre schon parat gehabt. Und auch das hören wir uns an.
Blüht im Sommer dann der Grill, braucht man Bratwurst und zwar viel. Bratwurstgeruch liegt dann in der Luft, wie die Freiheit ist nur dieser Duft. Und die Nachbarn bringen Würstler auf die Hand im Frankenland. Das ist Magie, der Bratwurst. Bratwurst jeden Tag muss sein, ob Regen oder Sonnenschein, wie sie übers Feuer drüber rollt, hab ich als kleiner Junge schon gewollt. Bratwurst, die schmeckt immer und jeden Tag, wenn ich so euch sag. So ist Magie, der Bratwurst.
Ja, danach ging es eben weiter zu dem Bio-Bauernhof Kunzelmann und das war auch ein sehr schöner, interessanter Einblick. Wir haben kleine Kälbchen gesehen und die Magda wurde fast von der Kuh aufgefressen und ja, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön und dann eben das Interessante, die vollautomatische Melkmaschine, die erste und einzige im Landkreis, wie wir gehört haben, die es da gibt. Und da, ja, da läuft die Kuh einfach hin, wenn sie Lust hat, quasi, lässt sich melken und dann geht sie wieder raus. Und das ist alles digital. Und das hören wir uns auch mal an, wie das war.
Wir sind im Biohof in Neuendorf bei Thomas Kunzelmann. Wir sind heute aus mehreren Gründen da. Zum einen sind wir bei einem Biobauern und ihr habt einen hochmodernen Apparat, der praktisch die Kühe allein melkt. Das kann man schon so sagen.
Ja, wir haben vor etwas über einem Jahr einen Melkroboter eingebaut. Zum einen, um uns körperlich von der körperlichen Arbeit zu entlasten. Zum anderen, weil wir halt auch einen Schritt mit der Technik, mit der Zeit gehen wollten. Unsere Melkanlage war auch schon über 20 Jahre alt. Und auch um das für die Kinder in Zukunft, wenn attraktiv zu halten, sind wir den Schritt gegangen und haben gesagt, wir bauen die neueste Melktechnik ein.
Für wie viele Tiere ist der da?
Also unser Roboter, den wir jetzt haben, oder allgemein ein Melkroboter, der schafft so, ich sag mal, um die 70 Tiere plus minus. Da kommt es wieder darauf an, wie melken die Tiere, wie hoch ist die Herdenleistung und so weiter. Und alles, was dann mehr ist, bräuchte man dann eine zweite Anlage oder man muss sich halt auf dem Niveau dann festfahren.
Also die Digitalisierung in vielen Ämtern schreitet sie nicht voran, aber hier scheinbar am Bauernhof schon. Genau. Man kann ja auf dem Handy da alles nachschauen und alle Infos über die Kühe wissen. Wie funktioniert denn, für die, die sowas noch nie gesehen haben, erklär doch mal bitte, wie funktioniert denn dieser Roboter ganz genau? Was macht da die Kuh oder was macht der Roboter mit der Kuh?
Ganz einfach, die Kuh hat am Halsband einen Sender, mit dem ist die Kuh identifizierbar. Sie geht praktisch in den Melkroboter in die Box rein, der Roboter erkennt die Kuh und weiß, ob dieser Melkanrecht hat oder auch nicht. Und hat sie dies, dann wird die Kuh dann praktisch das Euter gereinigt und dann nach und nach die Zitzen angehängt. Die Kuh wird gemolken, bekommt, während sie melkt, Kraftfutter dazu. Und ja, wenn sie fertig ist, wird das Euter noch nachbehandelt und dann kann sie den Melkroboter wieder verlassen.
Im Endeffekt hat so eine Kuh einen modernen Fitness-Tracker auch dran. Also du kannst alle Daten über dein Handy zum Beispiel jederzeit von der Kuh einsehen.
Ja, genau, das stimmt. Also die Kuh ist praktisch rund um die Uhr überwacht. Wir können das Fressverhalten der Kuh überwachen, die Aktivität der Kuh. Ob die Kuh Fieber hat, wird vom Roboter gemessen. Die einzelnen Euter werden, die Euterviertel werden gemessen, wie die Zellzahlverläufe sind und so weiter. Also die Kuh ist eigentlich rundum überwacht. Und das ist für uns schon eine Riesenerleichterung, auch was die Gesundheit des Tieres anbelangt. Ja.
Wie viel Milch produziert ihr so im Jahr?
Also wir sind jetzt nicht auf die höchste Milchleistung getrimmt. Bei uns liegt der Herdendurchschnitt so ungefähr bei 6.000 bis 6.500 Kilo im Moment. Wir haben auch kein Zukaufkraftfutter, gar nichts. Wir füttern eigentlich nur das, was wir selbst am Hof produzieren. Grünfutter, eigenes Getreideschrot und so weiter.
Ja, und wo kann man denn da eure Biomilch zum Beispiel erwerben? Wo kriegt man denn die her?
Na, zum einen haben wir bei uns am Hof eine Milchtankstelle stehen, wo die Kunden selbst ihre Milch zapfen können. Und wie gesagt, der überwiegende Teil, der geht dann nach Wiesenfeld zu den Milchwerken Oberfranken. Wird dort als Biomilch auch verarbeitet, Biokäse. Und ja, dann haben wir noch eine kleine Direktvermarktung, wo wir Bauernhofeis noch machen. Da brauchen wir auch noch einen kleinen Teil der Milch und ja. Das ist so unsere Vermarktungsstrategie.
Aber jetzt, wenn man es hört, ne, früher hieß es immer so, ja, man muss früh aufstehen oder am Abend, man muss dann zum Melken rein. Es gab diese festen Termine, jetzt ist es alles flexibel, die Kühe machen es selber. Aber du hast trotzdem nicht mehr Zeit, oder?
Nee, also das war uns auch von vornherein bewusst, dass wir durch den Roboter nicht mehr Zeit haben, aber unsere Arbeitszeit wird flexibel.
Ja, die hochmoderne Kuh, der hochmoderne Melkstand mit der Kuh, die da einfach das alles nutzt. Ja, war krass. Und dann abends, ich habe mich da echt drauf gefreut, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe, Karten. Also Schafkopfen, so wie man es kennt, ganz klassisch. Und wir beide haben da mitgemacht, unsere Mitspieler, das waren der Max und der Andi. Und auch da hören wir mal rein.
Das war ein schönes Spiel, musst du ja sagen.
Ja, weiß ich schon noch was. Ich hab's trotzdem noch überlegt jetzt die ganze Zeit.
Ist der Klassiker. So, also ich zähl jetzt mal. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 3,50, 3,70, 3,90 und mein Einsatz waren 5 Euro. Wir sind nämlich beim Cutten in Neuendorf im Feuerwehrhaus und jeder hatte 5 Euro Einsatz. Thomas, wie viel hast du jetzt?
Ich habe 1,40 Euro gewonnen.
Andi?
Warte mal, ich habe 1,80 gewonnen.
Und Max?
Wahnsinn. Ich habe den Rest verloren.
Andi, erklär uns doch mal, es wird ja überall unterschiedlich, wer doch gekartet, Schafkopf. Wie sind denn hier die Regeln klassischerweise hier bei euch in Neuendorf?
Ja, wir spielen ja so den klassischen Schafkopf, würde ich jetzt mal sagen, Wenz, Geier und das Solo. Und ja, mit einer Ruf und dann 15-15, also geht ja nicht ums Geld gewinnen, sondern eher um den Spaß. Also mit euch hatte ich den Spaß heute nicht, aber ja, ihr wart geduldet.
Max, wie oft kommt ihr denn hier zusammen zum Kartenspielen? Weil eigentlich, glaube ich, ja, ist es ein bisschen weniger geworden so generell, dass man abends irgendwo in der Kneipe kartet.
Ja, das stimmt, das lässt leider immer mehr nach. Auch im Sportheim merkt man nach einer Spielersitzung, dass immer weniger gekartet wird. Deswegen schade, aber ab und zu karten wir ein bisschen und das macht immer Spaß.
Ja, mich würde mal interessieren, ich habe ja heute mit den Kranten hier zusammen karten dürfen. Der Archie war auch mal mit dabei, mittlerweile als Brunskarter ist mal eingesprungen. Das sind ja Koryphäen, die hier in Neuendorf unterwegs sind. Also man könnte ja denken, die Kartschule kommt ja aus Neuendorf, Andi.
Wir haben ja, weil wir ja sehr bescheiden sind, haben wir dann gesagt, nee, das ist nicht in Neuendorf, sondern in Hafen-Brembach, die Kartschule, aber in Wirklichkeit ist er tatsächlich in Neuendorf, ja.
Kann man sich da anmelden noch?
Ich bräuchte
bräuchte vielleicht noch ein wenig Nachhilfe.
Ja, wir sind schon voll, also es tut uns leid.
Das ist aber wirklich schade.
Insgesamt mal, vielleicht auch du nochmal, Max, sag mal, dieses Cutten insgesamt, was, wie wichtig ist das so zusammen mit, da kommt ja der ein oder andere lockere Spruch auch mal über die Lippen, also wie wichtig ist das so für den Zusammenhalt auch?
Ja, für die Gemeinschaft ist es schon sehr wichtig und es macht ja immer Spaß.
Naja, Thorsten, ich habe gewonnen, du hast verloren.
Ying und Yang, ne? Wie es immer ist bei uns beiden. Ja, ich habe zwar ein bisschen verloren, aber trotzdem hat es echt richtig Spaß gemacht. Und dann war der erste Abend dann, was das auch schon zu Ende ist, ging ja dann trotzdem, ja, ich sag mal, kurz vor 12 dann ins Bett und früh ging es dann auch recht spontan weiter, weil wir haben nämlich am Abend vorher eine E-Mail bekommen und zwar vom Jürgen Gäbelein, der ist Bürgermeister in Rettwitz an der Rodach, also im Lichtenfelser Landkreis, und hat gesagt, oh, bei uns in Rettwitz, das Freibad wird jetzt nach 50 Jahren das Schwimmerbecken, das 50 Meter Becken wird saniert, beziehungsweise es wird komplett raus gefräst, gesägt, gerade im Moment eben mit riesigen Sägen wird der Beton da rausgenommen und ob wir uns das mal anschauen wollen, haben wir natürlich gesagt, ja. Und dann haben wir uns aber nicht nur das angeschaut, sondern der Thomas hat dann noch was entdeckt.
Eine Sprechanlage im Freibad, also praktisch, wo der Bademeister durchspricht, wenn er irgendwelche Ansagen macht. Und das muss ich natürlich nutzen. Das klang dann auch so.
Achtung, Achtung, Herr Hanft, Sie als Stammgast, bitte nicht vom Beckenrand ins Becken springen. Herr Hanft, sonst muss ich Ihnen Hausverbot erteilen, hier in Rettwitz.
Ja, aber nicht nur das, ich wollte natürlich auch noch ein bisschen sprechen über all das, was so ein Bademeister das ganze Jahr macht und was ihn so beschäftigt. Deswegen habe ich gesprochen mit dem Bademeister, das war der Michael und das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Wir sind noch im Rettwitz im Freibad und bei uns ist der Michael Hanke, Bademeister, wenn diese Hochsaison ist. Jetzt steht er vor mir in orangener Arbeitshose mit Pulli. Wie ist normalerweise dein Sommeroutfit, wenn du hier arbeitest?
Ja, natürlich Badeschlappen, natürlich schwarze Hose, weißes T-Shirt, ganz oldschool Bademeister, Sonnenbrille. Wir arbeiten hier von Mai bis September. Mein Kollege Ralf und meine Kollegin die Nadja, wir schmeißen zu dritt also das ganze Freibad über das ganze Jahr. Oder jetzt im Herbst geht es natürlich an. Wir müssen unsere Hecken schneiden, Bäume rausmachen, Laub saugen, Rasen mähen, alles einwindern, für den Winter alles startklar machen. Ja, über die Winterzeit sind wir im Bauhof mit tätig und im Frühjahr geht es wieder an. Ich sage mal im März, Hochdruckreiniger raus, alles wieder sauber machen, alles wieder herrichten für die Saison, damit wir gerade heuer mit der Sanierungsmaßnahme hoffentlich wieder pünktlich zum 1. Mai in die neue Saison starten können.
Das interessiert mich natürlich dein Satz, den du in diesem Jahr hier im Freibad am meisten und am gesagt hast zu den Leuten.
Guten Morgen. Nicht von der Seite springen.
Nicht von der Seite springen, ist wohl nicht erlaubt. Hast du da so eine richtige, so eine Lautsprecheranlage, wo es dann eben so geht? So.
Natürlich haben wir hier am Hauptgebäude bei unserer Aufsicht immer ein Mikrofon und wenn es braucht, ich versuche es meistens unter vier Augen zu lösen, aber wenn es manchmal braucht, dass man einfach mal laut durchsagt.
Ich will natürlich dann mal diesen Satz, diesen ominösen Satz, bitte nicht vom Beckenrand springen, mal über die Lautsprecheranlage sagen. Darf ich das?
Gerne. Ich muss nur einen Knopf drücken, dann ist er scharf.
Aber in diesem Jahr, ich glaube auch, weil ich auch selber es erlebt habe, gab es auch öfter den Satz, oh, bist du wohl von der Wespe gestochen worden?
Ja, leider heuer. Also war ganz extrem das Jahr, Wespenstiche etc. Ja, die waren heuer einfach sehr aggressiv. Habe auch selber als Bademeister, bin dreimal gestochen worden, mitten in der Aufsicht. Läufst du am Becken, machst deine Runde und auf einmal, zack, ja, warum auch immer. Ja, ist halt die Natur, ne? Gehört zum Freibad dazu.
Das gehört zum Freibad dazu. Und ich sehe schon, Kioske auch. Natürlich die obligatorischen Freibad-Pommes dürfen auch nicht fehlen.
Natürlich, das ist auch unser Problem in der Aufsicht. Wenn unser Laura da jeden Tag kommt, die hat eine Pizza übrig, weil sie falsch gemacht hat. Die landet natürlich beim Bademeister auf dem Tisch. Aber wir geben uns Mühe, dass wir zwischendurch auch einmal ein wenig Sport treiben und dann geht's schon wieder.
Gab es denn in diesem Jahr mal bei euch im Freibad irgendeine Situation, wo du eingreifen musstest, also wo du wirklich jemanden aus dem Wasser auch holen musstest?
Ja, natürlich. Die hat mir, also regelmäßig will ich nicht sagen, Gott sei Dank, also seltener, aber natürlich hat mir Platzwunden, Schnittwunden, Wespenstiche, allergische Reaktionen hat mir viel. Was hat man noch? Ein Kleinkind habe ich im Tiefen vom Spielgerät rausgezogen. Das ist von der Hüpfburg reingesprungen und konnte nicht schwimmen. So auch immer war das da drauf. Einmal die Eltern nicht richtig aufgepasst. Dann ist man natürlich, Gott sei Dank, auch mit Unterstützung der Wasserwacht am Beckenrand und muss dann natürlich handeln.
Wie oft schwimmst du dann selber mal in dem Becken? Also wenn vielleicht gar keiner da ist, vor Öffnung oder nach der Öffnung?
Ja, am besten ist es eigentlich nach der Öffnung, nach einem heißen Tag. Wenn man sagt, um 20 Uhr sind die Leute hausen, dann springt man mal kurz rein, macht sich nochmal frisch, bevor man dann ans Filterwaschen geht etc. Ja, die Schwimmkurse, das sind natürlich auch die Highlights, wenn man einfach mal mit ins Wasser kann und den kleinen Kids das Schwimmen beibringt, dann kann man sich auch mal abfrischen.
Und so eine Bahn kriegst du schon hin?
Ja, man versucht. Natürlich, wenn Leute da sind, ist es nicht möglich, ne? Weil dann ist meine Aufgabe aufzupassen. Aber nach der Schicht springt man schon gerne mal rein oder mit der eigenen Familie quasi, mit den eigenen Kindern, dass man nach der Schicht einfach mal bleibt, wenn die Frau mitkommt, dass man einfach einen schönen Nachmittag hier noch verbringt.
Danke dir, Michael.
Gerne.
Ja, diese Sprechanlagen, also die ziehen den Thomas magisch an. Wir erinnern uns an Tschirn, da gibt es so also eine Sprechanlage im Ort und da hat er ja auch seine Durchsagen damals gemacht bei einer der Wohnmobiltouren. Aber nun ja, dann, ja.
Weil mir es gerade noch einfällt, weil es einfach eine schöne Randgeschichte ist, deswegen in dem Wochenrückblick der Bürgermeister von Redwitz Jürgen Gebelein, der kam dann eben zu mir und hat gesagt, du hast ja früher Handball gespielt beim DV Neusses, wir kennen uns vom Feld, ich war beim DV Michelau und dann habe ich gedacht, das Gesicht kennst du. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen kurz unterhalten und haben ein bisschen über Handball ausgetauscht. Und weil es halt so üblich ist, unter Handballern duzt man sich halt auch gleich. Also von daher war das Eis da schnell gebrochen. Und liebe Grüße nach Redwitz, war ein schöner Ausflug.
Ja, und dann würde ich sagen, es passt jetzt. Ne? Wir waren nämlich dann mal wieder beim Frische Center Wagner auf der Lauterer Höhe. Und dazu kann ich nur sagen, Werbung.
Wir sind beim Edeka Frische Center auf der Lauterer Höhe und natürlich probieren wir heute uns auch wieder ein bisschen durch und wir sind im Moment, da reden wir jetzt gerade um heißen Brei rum, eines unserer Lieblingsthemen, wir sind beim Fleisch, Thorsten.
Ja, und nicht nur beim Fleisch, sondern genau gesagt bei der Bratwurst. Streitthema bei uns beiden, aber auch natürlich auch eines unserer Lieblingsessen. Sonst würden wir uns nicht so oft drüber streiten. Aber jetzt sind wir gespannt. Es sind nämlich besondere Kreationen.
Marco Brückner bei uns, der Abteilungsleiter in der Metzgerei. Wir haben zwei Bratwürste zum Testen. Was haben wir denn da heute für Variationen?
Ja, wir haben einmal eine herbstliche Bratwurst mit Äpfel und Röstzwiebeln und einmal die Kreation eine Lammbratwurst. Mal was Neues oder wer nicht so gerne Schweinefleisch mag oder mal was Neues ausprobieren möchte, eine leckere Alternative mit dem Lamm.
Bei Apfel und Röstzwiebeln ist da dann trotzdem, was ist da noch mit drin?
Das ist mit Schweinefleisch.
Wie oft probiert man da rum, bis man dann sagt, das ist jetzt genau das Produkt, was ich jetzt haben möchte?
Also das war jetzt beim ersten Mal meiner Meinung nach Volltreffer oder hat auf jeden Fall allen geschmeckt.
Dann machen wir es so, du probierst zuerst die Lammbratwurst und ich probiere natürlich, wie sein muss, die mit Apfel und Röstzwiebeln. Super, wie beschreibe ich es jetzt? Ich fange mal an. Frischer finde ich die Bratwurst jetzt mit Äpfel und Röstzwiebeln so ein bisschen vom Geschmackserlebnis. Also deutlich frischer als so eine normale Bratwurst und verstärkt eigentlich noch den Geschmack so ein bisschen.
Ja, das ergänzt sich einfach gut. Der Apfel, das Süßliche vom Apfel und die angerösteten Zwiebeln ist eine gute Kombination, denke ich.
Und beim Lammfleisch muss ich sagen, also es war auch ausgezeichnet, sehr lecker, aber wer Lamm kennt, der weiß auch, es ist natürlich ein bisschen ein fesseres Fleisch, hat dann dadurch einen guten und kräftigen Biss.
Lamm ist super mager. Ja. Super mageres Fleisch, hat viel an hohem Eisengehalt. Wir haben es noch ein wenig mit Rosmarin und Knoblauch verfeinert. Passt ganz gut zum Lamm.
Stimmt, schmeckt mir jetzt auch so ein bisschen raus. Ich habe es gerade auch mittlerweile gegessen, die Lammbratwurst. Ein weiterer Grund, warum meine Frau jetzt bestimmt öfters herkommen wird in den Laden, weil die mag sowas mit Lamm. Aber ich nehme nochmal die Apfel und Röstzwiebeln. Ich finde die echt, gelinde gesagt, wirklich großartig.
Vor allem, das ist ja mal ein ganz anderer Geschmack. Dieses Süßliche, was du dann durch den Apfel dann noch hast und natürlich, klar, auch dieses Zwiebelaroma. Also hätte ich jetzt im Vornherein nicht erwartet, dass es so schmeckt, aber es schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ich greife da auch. Und das gibt es jetzt auch dauerhaft bei euch im Sortiment?
Ja, wir wollten jetzt eine Woche machen, immer mal abwechseln, einmal Lamm, einmal die Apfel-Zwiebel-Bratwurst und eine Vorbestellung natürlich, kein Problem, können wir das jederzeit.
Jetzt frage ich mal nach beim Metzgermeister, wenn wir jetzt mal so bestellen würden, eine Apfel-Hanf-Bratwurst, kriegen wir das auch mal hin?
Wenn wir einen Bezug für Hanf finden, dann werden wir da uns auch rantasten.
Perfekt. Da müssen wir uns jetzt ja wirklich dann ein wenig ranhalten, dass wir das schaffen. Ne? Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn es das hier geben würde. Aber bis dahin kann man natürlich hier schön diese Apfel-Röst-Zwiebel-Bratwurst essen oder auch die Lammbratwurst. Beides wirklich, wenn man mal was anderes auf dem Grill haben will, zwar in gewohnter Form, aber geschmacklich einfach mal was ganz anderes, aber auch sehr, sehr lecker.
Und wir sagen schon mal zu, für Edeka Lauterer Höhe, wenn es die Apfel-Hanf-Bratwurst gibt, machen wir das Plakat dazu mit uns beiden drauf, mit Apfel und Hanf. Also danke für dieses Geschmackserlebnis.
Werbung Ende.
Lecker war's. Also da gibt's immer wieder was Neues. Ja, dann waren wir und diesen Termin, da haben wir alle nicht so gewusst, was uns erwartet. Wir sind an die Landkreisgrenze zwischen Lichtenfels und Kulmbach gefahren. Und zwar waren wir in Feulersdorf. Feulersdorf liegt schon im Landkreis Kulmbach, aber eben genau am Zipfel da an der Ecke noch Lichtenfels. Und das Besondere ist, da gibt's eben riesen Gewächshäuser, Glasgewächshäuser, 15 Hektar groß. 15 Hektar sind wie viele Fußballfelder? Magda?
Magda?
200. Ich muss googeln, ich weiß es nicht.
Na, die hat's dir doch aber erklärt.
Ich habe doch kein Langzeitgedächtnis.
Ach so, also gut. Ich glaube, irgendwas um die 17 Fußballfelder groß. So war es dann am Ende. Ich habe mir das gemerkt, aber also wir haben einen super offenen, tollen Chef da getroffen, der uns echt alles erklärt und gezeigt hat. In diesen Gewächshäusern wachsen
Tomaten, Paprika und Gurken. Die Tomaten in jeglicher Art und Weise, von ganz klein bis ganz groß. Und das wächst da. Und wenn ihr in einem Supermarkt seid, das kann man an der Stelle mal sagen, egal wo, ob jetzt Aldi, Discounter, Edeka, wie sie alle heißen, und da steht drauf Gemüse aus Franken und Gemüse eben von der Firma Scherzer, dann kommt's eben hier bei uns aus der Region. Und wir haben mal beim Chef nachgefragt und lustigerweise hat der Chef einen ganz tollen Namen. Fritz Boss.
Bei uns der Chef, Fritz Boss von Frucht und Gemüse, Scherzer und Boss. Es ist eine unglaubliche Anlage hier an der Landkreisgrenze zwischen Kulmbach und Lichtenfels. In Zahlen, wie groß ist das alles hier?
Also an und ihre Fläche haben wir 25 Hektar und tatsächlich 15 Hektar Glashaus.
15 Hektar Glashäuser, in denen wächst was?
Gurken, Tomaten und Paprika in verschiedenen Sorten.
Erstmal so die große Frage, für wen wächst das hier eigentlich? Wer bekommt das alles?
Ja, ich hoffe Sie als meine Kunden, also vorwiegend Bayern.
Also geht in Bayern raus, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt im Moment jemand im Supermarkt ist und hört auf dem Ohr Radio 1 und hört dieses Interview, kann es sein, dass er zum Beispiel Naschtomaten von hier bekommt?
Ja, das wäre das Beste. Einfach schauen, ob das unser Name draufsteht oder über Frankengemüse Nürnberg, über die Vermarkten wir auch. Und dann kann man sein, dass das einfach von Feulersdorf ist.
Ich will noch ein paar Zahlen machen. Das heißt, wie viele Tonnen Tomaten, wie viele Tonnen Paprika, wie viele Tonnen Gurken wachsen hier so in einem Jahr?
Also insgesamt vom Gemüse haben wir so circa 8000 Tonnen jährlich von dem Betrieb in Feulersdorf. Das kommt immer darauf an, habe ich eine Strauchtomate mehr oder mehr Naschtomate. Strauchtomate habe ich vielleicht 60 Kilo am Quadratmeter und vor der Naschtomate vielleicht nur 23 Kilo.
Und wie viel ist der Chef hier dann mal selber so von dem ganzen Gemüse?
Am liebsten jeden Tag Tomaten. Also ja, wir müssen sie ja testen und man geht halt so durch und schnabuliert hier und da und ja, schmeckt gut.
Also durften wir auch probieren. Beide, die waren wirklich super, super lecker.
Also das war wirklich beeindruckend, das zu sehen. Und wir haben es dann, greife ich jetzt schon mal vorweg, noch aus einem anderen Blickwinkel gesehen, diese Anlage mit den Gewächshäusern. Also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und beeindruckend. Und dann ging es dann schon wieder Schlag auf Schlag weiter zur nächsten Station.
Ja, aber bis wir bei der Station waren, sind wir durch... wenn ich das jetzt so sage, aber die, also es sah schön aus, aber da sind wir durch Käfer gefahren und Straßen haben wir benutzt. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und werde ich wahrscheinlich auch nie mehr sehen. Aber da sehen wir mal unter anderem, wie groß der Landkreis Lichtenfels ist. Also das ist eine riesige Fläche mit ganz vielen kleinen Dörfern. Das war wirklich toll. Aber unser Ziel war der Main bei Reundorf und da eben der Schwimmverein Coburg, die Kanusportabteilung. Da waren wir als nächstes. Und Thorsten hat er ein bisschen Muffe.
Das hat zumindest der Thomas irgendwie geglaubt. Also es ging nur darum, wir hören jetzt einfach mal rein, wie das war. Das haben wir ja im Beitrag schön erklärt. Nee, wir sind nicht in Coburg, sondern die haben hier ihr Bootshaus und zwar in Reuendorf direkt am Main. Und ich sitze jetzt hier neben Thomas, Thomas und Thomas. Ja, das ist wirklich so. Der Apfel ist damit reingerechnet. Und wir haben jetzt eine kleine Tour gemacht und dann nehme ich mal den Thomas jetzt zu meiner Rechten. Mit was sind wir denn da jetzt über den Main geschippert?
Wir sind mit dem Bellboot gefahren, ein englisches Schulboot, wo 10 Leute mit schmalen Hintern auch 12 reinpassen. Und damit kannst du problemlos mit Stechpaddel hier auf dem Main, hier direkt im Gelände fahren, ohne dass irgendjemand Probleme bekommt und Anfänger damit Schulung im Prinzip betreiben können, ohne dass sie kentern.
Das war auch sehr schön, eine wunderschöne Tour, auch Natur. Und vielleicht für alle da draußen am Radiogerät, für alle Radio 1 Hörerinnen und Hörer, Thorsten Hanf, habe ich gesagt, wie wir hergefahren sind. Ich gehe nicht ins Boot, hat er sofort gesagt. Er hat gesagt, doch, wir gehen ins Boot. Nein, ich gehe nicht ins Boot. Was ist denn da los?
Ja, ich bin immer gekentert, aber mit so einem Einser-Kajak heißt das dann, glaube ich, noch, wo man da wirklich so fest da so drin ist. Und dann habe ich gedacht, ich bin hergefahren und ich habe das schon gesehen, habe gesagt, nee, da nicht. Aber in diesem schönen, offenen, das sind wir jetzt gemütlich geschippert, da war das alles völlig okay. Da hatte ich jetzt keine Probleme damit.
Müssen wir den anderen Thomas natürlich noch fragen, wie haben wir uns angestellt?
Sehr gut, habt ihr euch angestellt. Das war ja das erste Mal für euch und ich fand es toll, wie ihr das gemacht habt. Und es hat wunderbar funktioniert, hätte ich nie gedacht.
Ja, siehst du mal, Mensch, so ein Lob am Abend, ne, das tut dann auch echt nochmal richtig gut. Aber es ist auch wirklich herrlich und es kann man nur jedem empfehlen, aber es kann hier ja nicht jeder einfach kommen und mitmachen, oder Thomas?
Es können alle Schwimmvereinsmitglieder, die im Hauptverein sind, und die müssen nicht in der Kanuabteilung sein, die können bei den Tauchern oder sonst irgendwo sein, vollkommen egal, die haben die Berechtigung, das Gelände hier mit zu nutzen, können auch Gäste mitbringen. Wir haben hier ein Gästegeld von 2 Euro pro Person, die kommen für Auslagen, Toiletten, Reinigung und so weiter, was so ist. Und damit ist es für Coburger ein Naherholungsgebiet, die was einem SVC-Mitglied nichts kostet, absolut nichts.
Ja, da sind wir doch schön wegen über den Main geschippert und dann hatten wir wirklich noch einen sehr tollen, gemütlichen Abend. Unser Kollege Julian Übelhack, der kriegt bald eine Rubrik hier im Podcast, glaube ich, weil er wirklich jede Woche hier auftaucht. Der war dann eben auch an dem Abend mit da, der ist ja mittlerweile Angler, der hat einen Angelschein, hat sich da auch eine Genehmigung für den Main geholt für den Tag und hat er gesagt, ja, er versorgt uns mit Essen und man muss natürlich sagen, er hat geangelt und zu essen gab es dann Burger, aber halt ohne Fisch. Also das hat halt nicht so funktioniert mit dem Angeln.
Jetzt sind wir bei Julian noch dazu gewesen, hat es uns ja auch erklärt an dem Abend, hat mit ein paar Kumpels den Angelschein gemacht und fand es eigentlich ganz toll, aber ich glaube so insgeheim findet das Angeln irgendwie ziemlich blöd, weil er fängt halt nichts. Also dann haben wir noch kennengelernt einen kleinen Fisch, der ziemlich hässlich war, die Grundel, so hieß der, den haben sie irgendwann mal geangelt, eine invasive Art, die muss man auch erlegen, was die beiden Angler fachmännisch getan haben und haben den dann als Köder benutzt, aber es hat nicht funktioniert, aber wieder ein anderes Thema, also Angeln ist schon so ein Ding, für mich wäre es nichts.
Und da muss ich sagen, der Stellplatz, den wir da hatten, der war natürlich, also das war tatsächlich so der schönste jetzt in dieser Woche, weil wir waren ja direkt am Main, hinter uns war Kloster Banz, das hat man zwar nicht gesehen, aber so vorne raus, wenn man aus dem Wohnmobil raus ist, erstens nachts war Vollmond, es war wirklich hell und dann sieht man dann auch noch schön den Staffelberg und das war einfach so idyllisch und herrlich, also da haben die wirklich eine ganz tolle Anlage hier beim Schwimmverein Coburg bei der Kanuabteilung. Nur für Mitglieder übrigens, also die dürfen auch Gäste mitnehmen, aber da kann jetzt kein öffentlicher Stellplatz und irgendwas, also das nochmal so als Hinweis, aber das war wirklich ganz, ganz toll da.
Ja, dann waren wir am nächsten Morgen nach unserer Nacht da beim Schwimmverein, sind wir mal gefahren nach Hohenstein. Da haben wir vom dortigen Kurator, vom Herrn Zipfel, einen Anruf bekommen und gesagt, Mensch, ich zeige euch schon mal was, am Samstag gibt's hier eine neue Ausstellung. Und wenn man jetzt so denkt, man ist in Coburg, man ist bei Hohenstein, da denkt man sich jetzt, okay, Ausstellungen, aber das ist wirklich eine exzellente Ausstellung, die da zu bewundern ist die nächsten Wochen. Es geht um Pop-Art. Und die bekanntesten Künstler ist natürlich Andy Warhol und eben Gill. Und Werke von den beiden, die könnt ihr eben im Moment oder ab sofort an Wochenenden immer Freitag, Samstag, Sonntag in Schloss Hohenstein bewundern. Sehenswerte Ausstellung. Wir haben unter anderem ein Bild gesehen von Andy Warhol. Mick Jagger war da drauf und original unterschrieben von Mick Jagger und von Andy Warhol. Das kostet, glaube ich, knapp 300.000 Euro, wenn man es kaufen will. Also wer ein bisschen Geld übrig hat, kann das gerne kaufen. Schloss Hohenstein.
Ja, und diese Ausstellung, die geht jetzt am Wochenende los und ist dann jetzt bis November dann immer an den Wochenenden zu sehen. Also da einfach auch mal online informieren, wer da mal hin möchte. Das war wirklich beeindruckend und beeindruckend war dann aber auch, wie es dann weiterging. Wir machen ja immer irgendwie jedes Jahr so eine kleine Tour, eine kleine Wanderung und suchen da irgendwas. Einmal haben wir ja die Mufflons gesucht. Und haben die damals auch gefunden, da war das Wetter nicht so toll, da hatte ich keine Lust aufs Wandern. Dann haben wir einmal die Mitte der Landkreise, also genau da, wo die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels zusammenkommen, da gibt es ja einen Punkt, den haben wir auch gesucht, haben den auch so halb gefunden.
Da hatte ich 0,0 Bock, um mal kurz davor Thorsten Hanf zu erschlagen.
Ja, und in diesem Jahr habe ich mir wieder was ausgesucht. Und zwar waren wir da am sogenannten Flaschenhaus. Und da ging es los in Spießberg. Das gehört zur alten Kunst im Landkreis Lichtenfels. Und ich bin Geocacher, war das zumindest mal relativ aktiv. Und da habe ich von diesem sogenannten Lost Place mal gehört. Und da sind wir hingewandert. Und wie das war und was wir da entdeckt haben, das gibt es jetzt zu hören. Ja, mittlerweile hat es ja schon irgendwie Tradition. Bei den letzten Campertouren haben wir uns immer vorgenommen, wir suchen irgendwas, müssen dafür ein bisschen wandern, wissen nicht genau, wo das Gesuchte ist und ja, das machen wir in diesem Jahr auch wieder. Einmal hatte ich keine Lust drauf, einmal hattest du keine Lust drauf, Thomas. Wie ist es heute?
Oh, schönes Wetter, laues Lüftchen, einwandfrei.
Ja, wir sind in Spießberg, das gehört zur alten Kunststadt im Landkreis Lichtenfels. Da gibt es schöne Wanderrouten und Wanderstrecken, aber es gibt da auch was ganz Besonderes zu entdecken. Wir laufen jetzt erstmal ein Stück. Lieber Thomas, es sind noch knapp 900 Meter. Das ist übrigens der Eulenberg-Rundweg, auf dem wir uns gerade befinden.
Gemeinde Altenkunststadt ist der Bereich und wir sind 423 Meter über dem Meeresspiegel hier im Moment.
Ich kann euch schon mal sagen, es ist ein ganz besonderer Lost Place, nennt sich das. Also ein verlassener, besonderer Ort und bin jetzt schon gespannt. Wir sind am Ziel angekommen. Es ist das sogenannte
Flaschenhaus. Und bevor wir jetzt erstmal, bevor wir beschreiben, wie das ausschaut, gibt es erstmal die Geschichte, die ich dazu gefunden habe. Anfang der 70er Jahre soll hier ein Mann namens Rudi, der relativ mittellos war, begonnen haben, dieses Haus zu errichten. Und alle Außenwände bestehen aus Flaschen, also aus Glasflaschen, die dann natürlich mit Beton dann zusammengefügt wurden. Und ja, die Wände, man sieht einfach hier von außen zumindest die ganzen Flaschenböden. Es ist halt einfach mitten im Wald. Also hier das alles hierher zu transportieren. Wir sehen hier eine Badewanne, die hier rumliegt. Und es muss eben tatsächlich bewohnt gewesen sein, denn Rudi, der ist inzwischen verstorben. Thomas, beschreibst du mal, was du jetzt hier vor dir siehst.
Viele Flaschen, Boxbeutel sehe ich, Bierflaschen, Weinflaschen sind da verbaut und das Ganze mit Beton, das ist sehr akribisch gemacht, das ist also wirklich ziemlich beeindruckend und man sieht Elektroleitungen verlegt, also das ist echt ein Haus im Bau gewesen.
Also wir haben uns jetzt mal ins Haus gewagt und es ist wirklich, also so unglaublich, so viele Räume, die es hier einfach dann gibt. Also der das gebaut hat, der wollte sich hier wirklich richtig wohlfühlen. Wir sehen hier Dusche, hier war wahrscheinlich so Schlafzimmer irgendwie so in die Richtung. Alles mit Steckdosen versehen und die Außenwände eben komplett aus Flaschen. Ja, muss man natürlich vorsichtig rein, wahrscheinlich darf man natürlich auch gar nicht rein. Machen wir vielleicht ein bisschen was Illegales hier gerade.
Das Beeindruckendste ist tatsächlich, von außen die Flaschen, schaut nicht ganz so spektakulär aus, aber wenn man innen im Treppenhaus zum Beispiel ist, da sind die Flaschen alle noch ganz, da sieht man die auch und wenn da so ein bisschen Sonne reinscheint, wie gerade eben, das ist spektakulär. Also die Lichtspiele, unglaublich.
Ja, also die Flaschenhälse, die ragen quasi ins Haus dann rein von den Wänden. Also man kann sich, wenn man sich so jetzt erzählt, eigentlich echt gar nicht vorstellen, deswegen schaut euch die Videos und die Bilder an, die wir gemacht haben und es ist wirklich ein komplettes Haus geworden. Es ist wirklich unglaublich.
Schaut euch die Bilder und Videos unbedingt mal an. Das ist wirklich äußerst spektakulär, was da mitten im Wald, im Nirgendwo entstanden ist. Auch mit einem immensen logistischen Aufwand. Das ist ja irre. Also wenn man da überlegt, was der da alles hingeschleppt haben muss, dieser Mann, der das Haus gebaut hat. Aber ich habe mir dann gedacht, so beim Weglaufen, habe gesagt, oh, damit können wir es doch jetzt nicht sein lassen. Habe ich dann Thorsten gesagt, komm, wir fahren mal ins Rathaus nach Altenkunstadt und fragen einfach mal nach, was denn die zu diesem Haus sagen, wie es da weitergeht, ob das stehen bleibt oder und so weiter und so fort. Gibt ja viele offene Fragen. Gesagt, getan.
Ja, aber uns konnte so konkret niemand weiterhelfen. Man wusste natürlich was. Dann hieß es auch, dass es ja gar nicht zur Altenkunstadt gehört. Also da, wo dieses Haus steht, das gehört dann halt schon wieder zu einer anderen Kommune. Aber tatsächlich sind wir aus dem Rathaus rausgegangen mit der Telefonnummer des Grundstückbesitzers. Und da werden wir nächste Woche natürlich dann mal nachfragen. Und der kann uns da und will uns da auch was zu diesem Haus erzählen. Da sind wir auch schon sehr, sehr gespannt. Ja, und dann ging es weiter im Lichtenfelser Landkreis. Dann sind wir nämlich nach Grundfeld gefahren und zwar zur sogenannten Tomatenfrau von Staffelstar, zur Helga. Wir haben nur gewusst, oh ja, die züchtet irgendwie ganz viele Tomaten in ihrem Garten, über hunderte Sorten. Und dann haben wir gedacht, naja, das müssen wir uns jetzt unbedingt mal anschauen und das war ja auch ein Wahnsinn.
Ja, irre. Also zum einen hat man im Garten wirklich ganz viele verschiedene Tomaten in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben gesehen und das Wissen von ihr rund um das, was im Garten wächst, ist wirklich immens und sie hat zum Beispiel die perfekte, und das kriegen jetzt nur die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die perfekte Anleitung, wie eine Tomate von klein auf, wenn man sie selber züchten will, bis zum Ertrag, was man alles beachten muss und ihre Tipps, weil bei ihr funktioniert es. Also gut zuhören, mitschreiben. Hier kommen die Tomatentipps.
Helga, du musst uns nochmal Tipps geben für alle, die vielleicht dann im nächsten Jahr mal Tomaten erfolgreich selbst züchten wollen zu Hause. Es gibt so ein paar ganz, ganz wichtige Tipps und die fassen wir einfach nochmal kurz und knapp zusammen.
Aussehen Mitte Februar, vereinzelt 14 Tage später in magere Erde und dann ist es wichtig, wenig gießen, alle 2 Stunden das kleine Pflänzchen im Uhrzeigersinn drehen, von früh um 6 bis abends um 6 und keinen Stecken geben. Den Stab zum Halten kriegen sie erst Mitte Mai, wenn sie in ein Freiland kommen. Das ist ganz wichtig.
Und dann im Freiland nochmal, fass nochmal ganz kurz zusammen, worauf kommt es an?
Im Freiland halbschattig stellen, keine direkte Sonne, das mögen die Tomaten gar nicht. Und auch während der Sommerzeit wenig gießen, wenig. Die Erde muss fast trocken sein. Und wenn gegossen wird, nur früh. Selbst wenn die in der Mittagszeit die Blätter hängen, die stehen abends schon wieder auf. Also nicht sich hinreißen lassen und denken, ich muss jetzt gießen. Umso besser sind die Tomaten.
Ja, und sie muss natürlich wissen, sie hat irgendwie über 600 Tomatenarten in ihrem Leben schon angepflanzt. Jetzt in dem Sommer waren es 170 verschiedene Tomatenarten. Wir sind dann durch diesen Garten gelaufen und da gab es nicht nur Tomaten, da gab es Zitronen, da gab es Weintrauben, da gab es Pfeffer, den sie da selber anbaut. Und das ist also ein absoluter Wahnsinn gewesen. Und natürlich wird das Ganze auch dann verarbeitet. Da gibt es Soßen, Aufstriche, Gewürze und das kann man dann auch kaufen.
Ja, und da hören wir mal rein, also was sie aus den Tomaten alles macht und wo Tomaten noch in ihrem Leben vorkommen, haben wir mit ihr gesprochen.
Ja, wir sind zu Gast bei der Tomatenfrau, bei der Helga in Grundfeld und jetzt haben wir viel gehört von der Aufzucht der Tomaten. Wir sehen hier ja auch noch einige und über 170 Sorten hast du in diesem Jahr da angepflanzt, aber die kann man doch nicht alles selber essen oder was magst du denn dann damit?
Erstens wird einmal die Familie ernährt, das sind alles Tomatenesser, dann mache ich ganz viel Sugo. Und für einen Liter Sugo brauche ich schon 7 Kilo Tomaten. Das gibt dann einen Liter, der wird dann einreduziert und bei 70 Grad Pi mal Daumen pasteurisiert und dann später weiterverarbeitet. Und dann habe ich natürlich auch noch einen Gastronom, der das auch wirklich schätzt, meine Tomaten, der das dann auch in seiner Sterneküche vorstellt. Das ist der Alexander Herrmann aus Wirsberg.
Saß er auch schon hier bei dir im Garten?
Er selber nicht. Es kommt immer der Einkäufer, der Joschi.
Was ist denn dein Lieblingstomatenrezept? Also was isst du am liebsten, wenn es um Tomaten geht? Oder wie isst du sie am liebsten? Gibt es da was, wo du sagst, das ist am urtümlichsten, das ist am besten, da kommt einfach der Geschmack am besten zur Geltung?
Am liebsten esse ich sie roh mit einer Prise Meersalz. Und wenn sie gekocht sein müssen, dann mache ich sie gern in Verbindung mit Bohnen und Mehlspatzen.
Tomaten mit Bohnen und Mehlspatzen. Das klingt auf jeden Fall interessant.
Klingt interessant und ist auch so interessant, glaube ich, wie das, was du uns hier, jetzt können wir mal die Hörer und Hörerinnen neidisch machen. Du hast uns ja hier ein Dessert zum Kaffee gereicht und da ging es auch um Tomaten. Erklär mal, was wir da auf dem Teller hatten.
Also auf dem Teller war ein hausgemachtes Tomatenparfait, ein hausgemachtes Basilikumparfait, schwarze Nüsse, also meine fränkischen Trüffel und meine rote Donaunuss. Karamellisiert. Und natürlich ein Tupfen Sahne. Der gehört immer dazu.
Es war super, super lecker auf jeden Fall. Aber Helga, jetzt habe ich eine Frage. Hast du auch Tomatenbettwäsche eigentlich dann bei dir, wenn du schon so viel Tomaten auch hast?
Also Tomatenbettwäsche selber habe ich noch nicht, aber Tomatentischdecken und Tomatenkissen und Tomatentopflappen, also das gibt's generell bei mir schon im Haus. Und Schüsseln und alles, was die Tomate hergibt. Aber Bettwäsche noch nicht.
Aber dann auch so vielleicht abschließend die Frage, für was anderes hast du aber dann gar keine Zeit mehr, oder?
Doch, ich habe schon noch Zeit für was anderes auch. Aber in erster Linie sind meine Tomaten das Wichtigste. Und dann kommt gleich Maileni, die Katz.
Die hier übrigens irgendwo, doch, da liegt sie ja. Nee, direkt neben uns und guckt da aufmerksam zu. Die Katze, isst die auch Tomaten?
Nein. Nicht einmal Katzenfutter mit Tomaten, was jetzt auf dem Markt ist, mag sie nicht. Die mag eher ihr Minze vom Garten und ein richtig gutes Fleisch.
So eine Katze. Ja, Helga, vielen Dank für diese Einblicke und für die vielen Tipps. Ich glaube, da ist auch für die vielen Hörerinnen und Hörer einiges dabei. Danke, dass wir da sein durften und danke auch nochmal für das super, super leckere Dessert.
Ich bedanke mich bei euch und schön, euch kennengelernt zu haben. Als weiter so. Bin echt ein Fan von Radio 1.
Ja, also großartig. Und sie hat uns dann auch eingeladen, auch auf einen Besuch mit unseren beiden Frauen. Werden wir auch machen. Also wir schauen da mal zusammen hin nächstes Jahr, wenn da die Highlight-Zeit ist. Was auch beeindruckend ist, sie hat gesagt, im Sommer von früh bis spät melden sich Leute bei ihr, kommen vorbei und wollen alles rund um Tomaten wissen.
Ja, und jetzt waren das schon jede Menge Eindrücke und deswegen so blablabla. Deswegen würde ich sagen,
blablabla, Werbogen. Mensch, ein Glück habe ich bei der Camper-Tour meine Brille von Optik Lindlein dabei. Ich sehe immer, alles perfekt. Feier auch das Wohnmobil. Sehr gut, dass da die Brille passt. Übrigens perfekter Service bei Optik Lindlein. Das wird alles individualisiert, genauestens eingestellt, dass man da eben ganz gut sieht. Und zum Glück hatte ich auch noch meine Sonnenbrille dabei, weil die gibt es nämlich auch bei Optik Lindlein. Übrigens in neuen Räumlichkeiten in Kronach, schaut doch einfach mal vorbei und da werdet ihr perfekt beraten, es wird euch geholfen und am Ende habt ihr den richtig guten Durchblick. Werbung Ende!
Ja, dann ging es weiter für uns erstmal nach Neuses. Da stand nämlich das Sparkassenmobil, muss man auch nochmal Danke sagen. Die Sparkasse unterstützt ja hier unsere Aktion und haben uns dieses Sparkassenmobil mal angeschaut. Also so eine mobile Geschäftsstelle. Thomas hat Geld abgehoben, weil wir ja schon blank waren quasi.
Und jetzt kommt die Highlight-Geschichte. Achtung, wir werden ein bisschen andächtig, machen ein bisschen die passende Stimmung. gibt ja gläubige Menschen. Ich selber bin ja praktisch aus der Kirche ausgetreten, aber es gibt auch gläubige Menschen. Und wir standen da vor der Kirche in Neuses bei Kronach und haben eben so ein bisschen gearbeitet, ein bisschen was geschnitten bei uns im Bus. Und dann kam ein älterer Herr vorbei. Und die Geschichte, die sich dann zugetragen hat, ich finde sie rührend.
Ja, der kam dann zum Wohnmobil und hat dann gefragt, ob wir ihm mal kurz helfen können. Also er ist auf Krücken gelaufen, auf zwei Krücken, und hat gesagt, ja, er legt da immer so Kirchenhefte aus in die Kirche und ja, ob wir ihn da unterstützen können. Ja, und da habe ich gesagt, natürlich, klar. Dann habe ich die Hefte genommen, habe die dann in die Kirche reingelegt, und er war da sehr, sehr dankbar, weil er kann einfach nicht oder konnte jetzt nicht richtig laufen, weil er erst kürzlich operiert wurde. Und das fand er dann so nett von mir, dass er gesagt hat, er fährt jetzt eh nach Gloschberg in die Kirche und zündet unter anderem für mich eine Kerze an. Da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut.
Und seitdem hat Thorsten tatsächlich, finde ich, zumindest so ein bisschen einen kleinen Heiligenschein immer über sich schweben. Also was eine Geschichte. Merkst du das in irgendeiner Art und Weise?
Ja.
Dir wird warm.
Es leuchtet immer.
Es leuchtet. Könnte auch in der Sonne liegen, aber war trotzdem eine schöne Geschichte, die wir da, Entschuldigung, in Neuses erlebt haben. Von Neuses sind wir dann weitergefahren. Wir betätigen uns ja auch immer wieder mal ein bisschen sportlich, was wir schon alles gemacht haben. Ach, da war ja schon zu viel dabei. Wir sind zur Halle gefahren nach Weißenbrunn vom Wald. Nee, Quatsch, nicht Weißenbrunn vom Wald.
Weißenbrunn bei Kronach, die Lesbachtalhalle, du hast da keine Ahnung.
Ja, Entschuldigung, ich war auf jeden Fall mit dabei. Da haben wir getroffen, Verantwortliche vom RSV Soli Reuth. Also RSV ist der Radsportverein, Solidarität Reuth. Vollkommener Kultverein, super erfolgreich. Viele deutsche Meisterschaften schon gewonnen, viele Titel schon nach Dings geholt, nach Reuth bzw. Weißenbrunn. Und wir haben mal gesprochen mit dem Vorstand Thomas Bittruff. Wir sind in Weißenbrunn in der Sporthalle und bei uns ist Thomas Bittruff vom Verein.
Radsportverein Solidarität Reuth.
Es geht um Einradfahren und das schaut vielleicht manchmal einfacher aus, als es ist. Wir beide haben es gerade schon probiert. Alles andere als das.
Ja, es war tatsächlich, also so der erste Aufstieg ist dann schon schwierig. Ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen besser geschlagen als du, Thomas, dann, ne, letztendlich. Es ist natürlich wirklich schwer. Man muss ja die Balance erstmal halten, das Gleichgewicht und so. Und wenn man noch nie da drauf war, ist das natürlich jetzt, ich glaube, wenn ich dich jetzt frage als Vorstand und Leiter, wie lange braucht man da, bis man es kann?
Also wir haben jetzt hier mit den Schülern am Anfang, mit den Kindern angefangen. Und ich muss sagen, nach 6 Trainingseinheiten konnten sie sich schon ziemlich gut alleine auf dem Einrad halten.
Wie viele Leute seid ihr überhaupt im Verein? Also wie viele machen das bei euch aktiv Einradfahren?
Also aktiv sind wir momentan so die 15, würde ich sagen, 15, hauptsächlich Mädels, die Einradfahren, und auch wir haben auch 1-2 Kunstfahrer dabei. Einradfahren sind wir ja ziemlich erfolgreich in der Elite momentan, auch in der Juniorenklasse waren wir ziemlich erfolgreich. Wir haben halt auch immer wieder Probleme, dass halt Mannschaften irgendwann mal wieder auseinandergehen und dann müssen wir halt wieder von vorne anfangen, müssen wieder neue Mannschaften bilden. Aber das sieht momentan ganz gut aus. Ich sehe dasselbe, wir haben ziemlich junge, kleine dabei und die wollen wir natürlich ausbilden, dass sie auch so erfolgreich werden wie unsere Elite-Mannschaft.
Erklär doch dann nochmal den Unterschied zwischen Einrad und Kunstrad.
Naja, Einrad, es gibt 4er-Mannschaften und 6er-Mannschaften bei uns. Wir machen also, die werden verschiedene Figuren gefahren in unserer Fläche, in dieser Wettkampffläche. Die gibt es in einem Reglement, sind die festgelegt, diese Figuren, und die geben auch bestimmte Punktzahl, je nachdem nach Schwierigkeitsgrad, verschiedene Punktzahl. Die müssen möglichst synchron gefahren werden. 4, 6 ist natürlich schwierig. Kunstfahren ist es so, die fahren auf einem normalen Fahrrad, das ist ein normales Fahrrad, allerdings ohne, also mit 2 Rädern, ohne Bremse, ohne Licht, ohne Schutzblech. Und da gibt es auch wieder Figuren, die in diesem Reglement festgeschrieben sind, eine Art Kunstübungen auf dem Rad, also verschiedene freihändig fahren, Sattelstand und so weiter, Lenkerstand und so weiter. Und ist natürlich auch schwierig. Machen gibt es also im Einer- und Zweierkunstfahren. Das heißt also, bei uns macht das die Finja, die macht das im Einerkunstfahren. Und dann gibt es noch welche, die Zweierkunstfahren machen. Die fahren dann zu zweit auf einem Rad, machen auch wieder verschiedene Übungen. Das machen wir halt bei uns, sage ich jetzt mal. Es gibt auch noch 4er-Kunstfahren, das macht zum Beispiel unser Partnerverein Fronlach.
Ja, und die haben wirklich viele Erfolge vorzuweisen. Das Traurige ist einfach nur, ja, da geht ein bisschen unter, ist natürlich eine totale Randsportart, aber die würden sich auch über weitere Mitglieder freuen. Aktuell sind so 15 Aktive, die sie haben, und die trainieren 2-mal die Woche. Also das sollte man sich wirklich mal anschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir durften es natürlich dann auch mal ausprobieren. Ich hatte da schon wirklich Lust drauf und fand es auch cool. Also klar, stellt man sich beim ersten Mal, wenn man auf so ein Rad geht, an wie ein Depp. Aber ich hätte schon Lust drauf, das zu können. Ich glaube, das macht schon richtig Spaß.
Mir hat es keinen Spaß gemacht, weil ich mir ständig den Sack eingeklemmt habe auf dem Einrad.
Ja, dafür gab es aber dann auch noch Kunstrad und da hat sich der Thomas Apfel dann echt ausgelebt. Dann sind wir auf so ein Kunstrad. Also gut, wir haben eine Vorführung gekommen, wo sich dann eine Kunstradfahrerin dann wirklich so einfach auf die Mittelstange gestellt hat und irgendwelche Bewegungen gemacht hat oder auf dem Lenker und wie auch immer. Und wir haben dann auch was Kleines gemacht. Ihr könnt übrigens ganz viel natürlich anschauen auf unserem Radio 1 Instagram-Kanal. Ganz viele Videos, da gibt es auch ein Video, wie wir beide gemeinsam Kunstrad fahren.
Eine Figur dabei sogar noch machen. Das war, also ich fand es spektakulär, auch wenn es mir ausschaut wie zwei Tanzbären auf irgendeinem Rad. Also das war schon irgendwie lustig. Ja, dann Mittwochabend, unsere Nachtstation war direkt bei unserem Sender, hatte auch einen Grund. Wir haben Dart gespielt an dem Mittwochabend. Und ich sag mal so, es gibt da sympathische Sportler und es gibt unsympathische Sportler. Und meistens ist in Mannschaften auch immer beides vertreten. Das haben wir am Mittwoch mal wieder erlebt, ohne weiter darauf einzugehen. Also wir haben gespielt gegen Condor Lauterthal. Die sind übrigens überragend. Die spielen ja auch semi-professionell, sage ich jetzt mal, in höheren Klassen und liegen mit. Also eigentlich gar nicht unser Kaliber. Wir haben auch so richtig auf die Backen bekommen. Wir haben dieses Spiel 3-15 verloren. Aber wohlgemerkt, Thorsten und auch ich haben jeweils ein Spiel gewonnen. Und das war allein war schon die ganze Geschichte wert. Waren super lustige Leute dabei, aber manchmal hast du halt auch welche dabei, wo du sagst, oh echt jetzt.
Das ist ja überall so. Man muss ja nicht jeden mögen und uns mag auch bestimmt nicht jeder von dem her. Ja, so sind die Menschen halt unterschiedlich. Und dann gab es den Donnerstag. Und das war eigentlich so ein Tag, da habe ich gedacht, naja, da haben wir eigentlich nur drei Termine. Die mussten wir dann tatsächlich mal ausmachen im Vorfeld. Und also es war einfach spektakulär. Der Thomas hat ja schon vor Beginn an gesagt, das wird in diesem Jahr heißen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und da haben wir alles drei an diesem Tag gemacht. Und ich glaube, das ist tatsächlich der jetzt gut, das ist natürlich der gestrige jetzt, aber der wahrscheinlich am längsten auch nachhallen wird, weil wir waren tatsächlich zu Wasser, zu Lande und in der Luft.
Und das war ziemlich witzig, weil wir sind dann, also zunächst einmal Dankeschön an alle da oben am Verkehrslandeplatz Coburg, der Brandensteinsebene. Die haben uns das alles gezeigt im Tower. Übrigens grandioser Blick über Coburg hinweg auf die Feste, lange Berge. Man kann bis zur Rhön gucken, man kann weit in den Landkreis Lichtenfeld schauen. Also da oben hat man wirklich eine grandiose Fernsicht. Und dann hat uns Xaver Rupp, er ist ja auch einer derjenigen, die da oben das Sagen haben an der Brandensteinsebene, eben in den Flieger mitgenommen. Und kurz vor dem Start, im Flugzeug sitzend, die letzten Vorbereitungen, das klingt so.
Was machen wir jetzt hier drin noch alles? Also was muss noch geprüft werden?
Wir arbeiten nach Checkliste. Wir haben unsere Checkliste, die nehmen wir, Cockpit-Check. Und die arbeiten wir von links oben bis rechts unten ab. Das fängt beim Anlassen los und endet beim Abheben.
Da bin ich mal gespannt. Soll ich die Tür zumachen? Wäre sinnvoll, ne? Wahrscheinlich. Angeschnallt sind wir mittlerweile auch. Thorsten, Magda, euch geht's auch gut?
Ja, man muss natürlich den Hörerinnen erklären, du hast dich aus Sicherheitsgründen nach vorne gesetzt und ich mag doch nicht sitzen hinten. Also ja, uns geht's wunderbar.
Sollte jemand vom Radio 1-Team eine Tüte brauchen, ist in der Tasche am Rücksitz.
Danke.
Wichtiger Hinweis.
Gut.
Mhm. Herr Rupp, wenn wir schon dabei sind, Fliegerfest ist ja bei den Coburgern immer ein heiß begehrt und heiß beliebt und darüber hinaus. Wann ist denn das nächste geplant?
Im Augenblick ist da gar nichts geplant, muss ich Sie enttäuschen. Die Vorschriften sind extrem geworden mittlerweile. Der Aufwand, um die zu erfüllen, die Sicherheit so hoch zu halten, wie das sein muss, ist extrem für den Verein, der das ja ehrenamtlich stemmen muss. Und deswegen ist nach wie vor leider kein Fest geplant. Wobei in diesem Jahr hat es ja sowas Ähnliches gegeben. Zwar kein Fliegerfest, aber von der Feuerwehr Löbelstein, die ein Fest gefeiert hat hier auf dem Flugplatzgelände. Und so, wie ich das gehört habe, war das ein voller Erfolg für die Feuerwehr und für die Besucher.
Stimmt, hat man viel Gutes drüber gehört. Jetzt will ich gar nicht weiter stören in der Vorbereitung.
Parkbremse gesetzt, Sitze eingestellt, Gurte angelegt. Türen verriegelt, Sicherung gecheckt, Kabineninstrumentenbeleuchtung überprüft, Vergaservorräumung kalt, Trennung neutral, Tankwaschschalter beide, Kühlluftklappen offen, Batteriehauptschalter ein. Treibstoff überprüft. Zusammenstoßwarnlicht ein, Avionik aus, Gemischhebel reich, Propellerverstellung vorne. Gashebel nach Bedarf. Okay. Das sind 6 Zylinder, 230 PS.
Da geht was.
Da geht was. Bei 8 Liter Hubraum.
Und dann ging die Luzi ab. Es war, und das kann man an der Stelle schon mal sagen, wie wir gestartet sind, das hatte immer was von Hebel ziehen, schieben und alles mögliche. Da haben wir gedacht, oh Gott, kommen wir da irgendwie hoch? Und dann war es auch noch sehr windig und sehr wackelig. Also der Start war schon abenteuerlich, oder wie hast du es erlebt?
Ja, das war es auf jeden Fall. Also, aber bei mir ist so, also man muss ja die Geschichte so erzählen. Der Thomas hat diesen Termin mir eigentlich vorenthalten, und zwar aus folgendem Grund. Er hat gedacht, dass ich panische Flugangst habe. Und da will er mich damit quasi überraschen und vielleicht schocken und irgendwas. Muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, hätte ich Flugangst, wäre ich nie in dieses Flugzeug eingestiegen. Das war eine Cessna, wir waren zu viert, also der Xaver Rupp und dann die Magda und wir zwei saßen da drin. Und ich habe aber gar keine Flugangst. Da hat er irgendwas verwechselt, keine Ahnung. Und ja, es war wackelig, aber das gehört halt da einfach dazu. Je kleiner die Maschine, ne, umso mehr merkt man das dann halt. Aber dann, als wir dann oben waren und haben dann alles, das Radio 1-Land sehen können, das war so beeindruckend und faszinierend. Vor allem, wir sind eine ganze Stunde sind wir da geflogen, was ich auch nicht erwartet habe. Ich habe gedacht, wir fliegen halt mal so 10 Minuten irgendwie im Kreis rum, aber dann sind wir eine ganze Stunde und wir waren wirklich, sind ein bisschen eben über das Gewächshaus übrigens geflogen in Feulersdorf oder über diese Gewächshausanlage, dass wir die uns von oben mal anschauen. Dann ging es weiter Richtung Kulmbach, dann ging es weiter Richtung Kronach. Wir sind sogar über mein Haus direkt drüber geflogen, dann auch bei der Magda in Neugeruach vorbeigeflogen. Dann ging es eben ja, so Richtung Thüringen und dann wieder nach Coburg und da auch um die Feste rum. Also es war, also man kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das war die Magda, komm mal her Magda, du hast so schön gesagt. Ach so, ja, weil die Magda ist nämlich ein wenig dicker geworden, deswegen kommt die da nicht durch bei diesen Sitzen.
Wir dürfen das sagen.
Ja, wir dürfen alles sagen. Und ist ein Podcast. Und Magda, du hast gesagt, du würdest ja am liebsten einfach gar nicht mehr aussteigen. Warum?
Weil das Bauchkribbeln oben in der Luft immer so schön ist. Also das mag ich richtig auch auf Achterbahn oder so, wenn es im Bauch kribbelt. Ich finde es cool.
Ein besonderes Bauchkribbeln, das Gefühl habe ich ihr dann auch ein bisschen später besorgt. Und zwar, ich durfte nämlich vorübergehend den Steuerknüppel übernehmen und habe sozusagen dieses Flugzeug ein bisschen geflogen. Und dann habe ich mal eine Kurve geflogen, mal hoch, mal runter. Wie war das?
Dann musste ich mich beim Thorsten festhalten.
Ja, und ich wusste nicht, wo ich mich festhalten soll, weil da hatte ich auch einen Moment Angst, als der Thomas, der hat es wirklich gesteuert, dieses Flugzeug. Es war völlig irre. Der Xaver Rupp hat dann auch irgendwann gesagt, weil die Magda dann so tolle Fragen stellt, wie ist, was bringt eigentlich der Gurt, wenn wir abstürzen? Und also sie hat immer eigentlich so schlimme Sachen eigentlich erwähnt oder wenn der Motor ausfällt und dann hat der Xaver Rupp gesagt, nö, den Motor können wir einfach ausschalten. Na, dann ausgeschaltet und dann sind wir halt einfach so ein bisschen gesegelt und dann haben wir gedacht, oh, okay.
Ja, es war spektakulär und für mich vor allem, wenn man da so oben drüber sitzt, was mir hängen bleibt, das ist jetzt nicht ganz so lustig. Wir sind natürlich auch über viele Waldgebiete geflogen, zum Beispiel Thüringer Wald ein ganzes Stück. Das ist erschreckend und von da oben, da sieht man es einmal mehr, wie schlimm es eigentlich um den Wald bestellt ist bei uns in der Region. Da gibt es teilweise Flächen, die schaut aus wie auf dem Mond. Also da wächst auch weit und breit erstmal gar nichts mehr. Also das ist für uns auch so ein Blick gestern gewesen. Da merkt man mal, wie wichtig unsere Aktion auch ist. 100.000 Bäume für Oberfranken, weil wir haben da echt viel wieder gut zu machen irgendwie bei der ganzen Geschichte und das war so für mich ein prägendes Bild, was ich auch so einfach nicht mehr loskriege.
Ja, das war es durchaus. Also, das war wirklich beeindruckend. Was da noch so ein bisschen heikel war, zumindest hat sich so angekündigt, die Landung, da hieß es zuerst, es sind ja dann auch andere Flieger angekommen, da hieß es, die müssen auf der Graslandebahn landen, weil der Wind so von der Seite kommt, so doof. Und wir sind aber dann richtig, also das war, also ich fand die Landung dann auch, klar hat es ein bisschen gewackelt, aber die war dann wunderbar. Aber war auch dann irgendwie, man muss sagen, nach der Stunde auch schön, dann trotzdem wieder Boden unter den Füßen zu haben. Das ist dann auch völlig okay, weil wenn man das gar nicht gewohnt ist, aber so jemand wie der Xaver Rupp, der 2-3 Mal die Woche fliegt, für den ist das natürlich alles Standard.
Ja, dann ging es weiter und wir waren am Land.
Magda, du kannst wieder gehen, wir brauchen dich gerade nicht mehr. Aber am Schluss, tschüss.
Ja, genau. Wir waren im Land, wir waren in der Luft und dann ging es natürlich noch ins Wasser. Wir waren wieder in Neuses bei Kronach. Dort gibt es die Flürser, die Neusicher Flürser. Und mit denen hatten wir einen Termin ausgemacht. Ach, danke Magda, den hast ja du ausgemacht. Übrigens, jetzt hättest du nochmal herkommen können. Nee, aber sie kommt jetzt gerade nimmer. Aber die Magda hat uns den Termin ausgemacht, weil sie mal flößen wollte. Und ich habe gedacht, okay, fahr mal jetzt mit dem Floß über den Fluss. Aber es war toll. Also die Menschen, die da dabei waren, waren toll. Es war ein tolles Erlebnis und wir hatten reichlich Spaß.
Ja, definitiv, denn es wurden uns nämlich auch zwei Ehrenmitglieder des Vereins präsentiert, der Herbert und der Fritz. Und die saßen uns gegenüber und die konnten ganz tolle Geschichten erzählen und natürlich auch ganz tolle Wörter erklären, die mit der Flößerei zu tun haben. Du hast uns jetzt gerade noch einen ganz wichtigen Fakt genannt, was der Flößer braucht, damit er überhaupt seinen Dienst antreten kann oder seinen Dienst überhaupt verrichten kann. Lieber Herbert, verrate es nochmal.
Der Flößer hat am Tag 5 Liter Bier gekriegt. Die musste trinken, weil das Wasser konntest du nicht trinken von der Rodach. Will nicht sagen, dass das vergiftet war, aber das war fast wie ein Essen gewesen. Und der Fritz sagt gerade mit dem Fleisch ein Pfund Fleisch.
Auch zugestanden. Okay. 5 Liter Bier und ein Pfund Fleisch ohne Wurst. Also das war ausgemacht. Steht in irgendwelchen Gesetzen von den Flößern drin.
Das ist schon spektakulär, aber du hast gerade einen wunderschönen Begriff genannt, den man eben sagt, wenn es losgeht. Wie war der nochmal? Also das musst du mir bitte nochmal erklären.
Dieser Ausdruck heißt Handlerzwick-O. Das heißt so viel wie, macht das Floß los, die Reise geht los. Oder die Ras.
Bedeutet doch Reise und für Neusig auf Kronach gezogen. Das ist doch nie die Welt, oder?
Das Flößen ursprünglich, also man kann es sich ja heutzutage kaum noch vorstellen und viele junge Leute da draußen sowieso gleich gar nicht mehr. Das Holz ging von hier aus dem Frankenwald bis nach Holland.
Mein Vater ist noch bis in die Niederlande geflößt, vor dem Krieg. Mein Vater war Flößer, mein Opa war Flößer, die ganzen Verwandten waren Flößer oder Holländer. Und vor dem Krieg ist noch bis, mein Vater zum Beispiel, bis nach Rotterdam geflößt.
Wie lange waren wir da unterwegs?
In Bamberg geht's los und bis man von Bamberg nach Mainz kommt, je nach Wasserstand, 7 oder 8 bis 10 Tage, können noch aufs Wasser ahnden und in Mainz ist es dann aus dem Mainfloß, dieses Jahr war 9 Meter breit und ca. 220 Meter lang. In Mainz ist es dann zu einem Rheinfloß zusammengebaut worden. Ca. 60, 65 Meter breit und 200 bis 220 Meter lang. Das größte Floß, wo in Geschichtsbüchern steht, war 68 Meter breit und 300 Meter lang. Und das ganze Flößen auf dem Rhein dann war kein Flößen mehr, das war dann ein Rudern. Man konnte ja auf dem Rhein nicht mit diesem Floß haken oder mit diesen Floßbäumen flößen, weil der Rhein ist ganz einfach nicht so wie die Roder. Da hat man dann Ruderknechte gebraucht, da waren 300, 400 Leute drauf, die gerudert haben. Viele Leute wissen das nicht, in Holland sieht man noch diese ganz vielen Windmühlen. Diese Windmühlen sind nicht da zu mahlen oder sonst irgendwas zu machen, sondern diese Windmühlen sind dazu da, die betreiben Pumpen, weil Holland liegt ja teilweise unter dem Meeresspiegel. Und die Pumpen haben dann das Wasser vom Inland über die 4 Flügel, die die Mühle praktisch betreiben, haben die Pumpen das Wasser wieder zurück ins Meer gepumpt. Und da ist hauptsächlich das Floßholz verwendet worden. Und ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, ich glaube, der Amsterdamer Bahnhof steht wie Venedig auf vielen tausend in die Erde senkrecht gerammten Floßstämmen aus dem Frankenwald, aus dem Odenwald, aus dem Schwarzwald.
Natürlich gehört zu so einem Ausflug dann auch die Nationalhymne des Frankenwaldes, wie ich es gehört habe. Und zwar ist es das Flößerlied. Und da können wir ja auch mal ganz kurz reinhören. Ich habe da so einen Schnipsel gemacht. Für alle, die es noch nie gehört haben, viele in und um Kronach kennen es natürlich. Aber viele andere, Coburger zum Beispiel, die kennen das natürlich überhaupt gar nicht. Aber da hören wir auch mal rein.
Es ist Nachmittag, wenn es 3 Uhr schlägt.
3 Uhr schlägt.
Wie jetzt um halber am Zanz bewegt.
Wir zum halber am Sand
bewegt. Da muss der Bursche wieder laufen.
Laufen.
Bier und Cognac einzukaufen.
Kaufen.
Da trinkt ein jeder nach seinem Maß.
Seine
2, 4, 6, 8, 10, 12 Glas.
2, 4, 6, 8, 10, 12 Glas.
Wer trinkt die?
Die Böse.
Wo seid ihr?
Dauer.
Lasst euch hören.
Dumme Kai.
Zum.
La, 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 la.
Lustig sind die Flößer da,
la, 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 la,
lustig ich sind die da zum. Sind die Flüsse da, tralala. Bis abends, wenn es 6 Uhr schlägt. Wie er zum Feier am Sands bewegt. Da geht es in die Stadt hinein, wo lauter hübsche Madel sein. Da wird gezecht die ganze Nacht. Ist das Hulle ist durchgebracht. Wer bringt's durch?
Die Flöße.
Wo seid ihr? Lasst euch hören. Zum Tralala, tralala, lustig sind die Flöße da. Tralala, tralala, lustig sind wir da. Zum Tralala, tralala, lustig sind die Flöße da. Tralala, tralala, lustig sind wir da.
Großartig. Großartig. Und wir haben das Flößerlied. Wunderbar.
Lustig fand ich übrigens, dass ich gefragt worden bin auf dem Floß dann von ein paar Flößern, bist du Kubercher oder was? Ich habe gesagt, ja, ich bin ein Residenzler. Und dann war die Frage ruckzuck beim Thorsten, wo kommst denn du her aus Küps? Und damit war ich aus dem Fokus. Die haben sich da so ein bisschen auf dich eingeschossen dann teilweise. Und der Neuse, warum lästert denn der Neuse das so über den Küpser?
Das weiß ich auch nicht so, aber diese Frutzeleien gehören halt dazu. Und es ist halt, weil halt die Ortschaften nicht weit entfernt sind und man hat es ja gehört, wie abwertend es war. Natürlich sind die Floße damals auch durch Küps, ne? Da fließt ja auch die Rodach durchgefahren und auch da wurde Zoll erhoben, aber dann hieß es ja, ne, Neusig waren so 20, 30 Flöße dann immer an den Stationen und ja, in Küps waren es halt zwar. Ne? Also es wurde dann schon ein wenig so abwertend gemacht, aber war alles gut.
Ich habe aber einen schönen Witz gehört gestern und zwar, wie nennt man eine Blondine zwischen zwei Küpsern?
Nein, 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 nein. Den Witz haben wir ganz anders gehört und den hören wir jetzt nämlich nochmal. Also jetzt sind wir hier so zünftig ein wenig zusammen mit die neusigen Flöße und jetzt gab es einfach einen Spruch, der jetzt oder einen Witz vom Vorstand, den ich jetzt einfach gern nochmal hören möchte.
Was ist eine Blondine zwischen zwei Kobäuchern?
Keine Ahnung.
Nicht die dümmste.
Richtige Antwort, oder Magda?
Ja, auf jeden Fall.
Merke ich mir, aber ich habe noch eine Frage und die frage ich hier mal. Wir hören ja gerade drüber, der typische Frankenwälder, der Urflößer, gehört denn der Küpser da echt dazu?
Er gehört dazu, ja. Die Küpser haben früher geflößt, da waren zwei Mo in Neusig, waren es vielleicht 22. Wir haben sie euch gelernt, das Flößen, ja, heute noch der Fall. Nee, du hast da einen Schwierigkeiten.
Ja,
das
geht schon. Ja,
nein,
genau.
Nein, drum der Bulle da mal nein, aber was soll's. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Aber du wirst akzeptiert.
Genau.
Weil ich der fleißigste Stift bin.
Der schnellste ist er nie, aber Gott, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, so war das mit diesem Witz. Aber ja, denn haben wir dann diesen Witz dann auch nochmal weitererzählt und zwar am Abend. Unsere letzte Abendstation in dieser Woche war dann in Fatschendorf, wo wir jetzt übrigens auch den Podcast aufnehmen, das können wir auch nochmal sagen. 20. September haben wir 9 Uhr früh, also von dem her haben wir noch ein bisschen was zu tun heute. Aber wir sind noch in Fatschendorf und zwar beim Gasthaus zur Post. Hat folgenden Hintergrund, ich habe ja seit über 20 Jahren den Stammtisch in Küps, den Stammtisch Karibik und natürlich sind wir da eigentlich hauptsächlich in Küps unterwegs, haben auch mittlerweile wieder eine Stammkneipe, den Rebe in Oberlangenstadt. Aber ab und zu machen wir auch so Auswärtsstammtische. Und irgendwie sind wir vor 3 Jahren auf Zufall da mal nach Fatschendorf gekommen. Und zwar eben zum Gerhard und zu seiner Frau, der Christel. Und die haben uns so herzlich da damals empfangen. Und jetzt waren wir schon ein paar Mal da. Und im Februar haben wir da Faschingsstammtisch gemacht. Und da habe ich gesagt, ach komm, im September haben wir Radio 1 Campertour. Dann kommen wir mal mit dem Wohnmobil vorbei. Gesagt, getan. Ne? Und das haben wir gestern auch gemacht. Und das war ein sehr unterhaltsamer Abend. Thomas, ich kenne es ja mit meinen Stammtischleuten. Wie war es denn für dich?
Lustig. Also zum einen, ich kenne ja viele von deinem Stammtisch trotzdem, weil wir uns ja auch ein bisschen so kennen privat. Hat mich sehr gefreut, die alle zu treffen. Und war eine lustige Stimmung, hat echt Spaß gemacht. Aber am lustigsten fand ich dann trotzdem ein Original aus Fatschendorf, der Hans Dieter. Der hat uns nämlich ein paar tolle Geschichten erzählt. Zum Beispiel, und das fand ich super interessant, die Geschichte von den Bierklippen. Also es gab ja mal die Brauerei Leiner in Fatschendorf bis 97, aber ach, da hören wir selber mal rein. Die Geschichte ist nämlich einfach toll.
Dieter, es gab früher hier die Leiner Brauerei, das haben wir ja schon geklärt. Nimmer da mittlerweile, aber es gab damals Clipper, so heißt es. Was war das? Erklär mal das System dahinter.
Jede Beschäftigte der Brauerei hatte 18 Liter Freibier gesetzlich zur Verfügung.
In welchem Zeitraum gab es die 18 Liter?
In einer Woche. Ja, da hattest du 36 Klippen bekommen. Die waren mit deiner Nummer, die du in der Brauerei hattest, gestempelt. Und mit diesen Klippen konntest du in der Wirtschaft bezahlen.
Das ist ganz schön viel. Wie kriegt man das los? Also 36 Bier in der Woche, 36 halbe, das muss man erst mal schaffen.
Ja, das schafft man normalerweise nicht, weil man ja noch 36 dazu kaufen konnte für die Biersteuer. Und die war damals 40 Pfennig. Also hattest du 72 Seidler Bier in der Woche zur Verfügung. Das bringt kein normaler Mensch weg.
Was hat man denn dann damit gemacht? Wie war denn das normale Prozedere?
Ja, du konntest jetzt einen Kasten Bier mit nach Hause nehmen, also fallen 20 weg. Ich habe die Nummer 10 gehabt.
Wir haben jetzt gerade zur Erklärung, wir haben jetzt gerade von der Bierklippen bekommen, jetzt gerade eben. Also so sahen die aus, das waren wie eigentlich wie eine kleine Münze und das war die Währung hier einfach damals.
Genau. Und auf dieser Münze steht wahrscheinlich eine Nummer, ist eingestempelt und die gehört dem Mitarbeiter der Brauerei. Und die musstest du alle Wochen abgeben und dann hast du sie abends am Donnerstag wieder bekommen.
Also zur Erklärung nochmal, Mittwochabend war Sense mit den Marken, die man bekommen hatte, die musste man dann auch zurückgeben und am Donnerstag gab es neue.
Genau, und was du nicht abgegeben hast, ist verfallen.
Aber für mich, logisch gedacht, war dann Mittwoch der schönste Abend.
Ja, weil da hat es für die Nicht-Brauerei-Arbeiter immer viel Freibier gegeben.
Und seit wann gibt es das nicht mehr? Also wie lange ist das jetzt her?
Die Brauerei ist 1997 insolvent gegangen und seitdem ist Ende.
Wir haben dann auch erfahren, dass er auch bei Büttenabenden große Reden hält. Das hat man schon gemerkt, er war dann schon ein bisschen so ein Entertainer und er hat uns aber auch wirklich eine spannende Geschichte erzählt. In den 70er Jahren, Marius Müller-Westernhagen, ja eigentlich als Sänger bekannt, der wollte eigentlich Schauspieler werden, beziehungsweise hat er auch 2-3 Filme gedreht, hat aber dann irgendwie nicht geklappt. Aber einer dieser Filme in den 70er Jahren, Claras Mutter heißt er, der wurde tatsächlich in Pförtschendorf und Umgebung gedreht. Habe ich noch nie davon gehört. Und natürlich hat der Dieter gesagt, ja, er hat auch mitgespielt. Und wie das war und was er da zu sagen hatte, denn er hat eine Sprechrolle, das hören wir jetzt auch nochmal.
Wir sind in Pförtschendorf. Bei uns sitzt Hans-Dieter. Wir haben gerade gehört, du bist ein Original hier in Pförtschendorf. Wie lange bist du schon Pförtschendorfer?
Seit 1959.
Es gab ja hier früher mal eine Brauerei. Ich glaube, das hat den Ort auch ein bisschen geprägt, ne?
Die Brauerei war der größte Arbeitgeber in Pförtschendorf. In Spitzenzeiten bis 120 Leute. Die Leinerbräu gibt es aber seit 1997 nicht mehr. Ich habe selber in der Brauerei gearbeitet, sehr gerne.
Ein anderes Thema, was wir heute Abend erfahren haben, ist, du hast mit Marius Müller-Westernhagen, der zuletzt eigentlich in Coburg auftreten sollte, aber wegen einer Krankheit nicht leider konnte. Da wären knapp 12.000 Menschen gekommen auf dem Coburger Schlossplatz, hat nicht funktioniert, aber du hast mit Marius Müller-Westernhagen einen Film gedreht. Wie heißt der Film und wann war das?
Der Film heißt Claras Mutter und der Dreh war 1977.
Also hier in Pförtschendorf auch?
Das Casting war in der ehemaligen Leinewirtschaft. Da war Faschingstanz. Ich war dann auch da und da war das Casting. Auf jeden Fall, das war sehr lustig. Und wir mussten Dialekt reden, aber auch nicht so sehr Dialekt. Auf jeden Fall sind wir dann ausgewählt worden und dann ist der Film gedreht worden.
Was musstest du denn sagen? Kannst du dich da noch erinnern?
Da kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe in dem Film drei Sätze gehabt. Der eine war, bist du ein Friseur? Gell, du bist ein Friseur. Der andere Satz war, die Altfalk liegt im Wasser. Und am dritten kann ich mir nicht mehr genau erinnern.
Wie lange musstest du drehen? Also wie viele Tage warst du da beschäftigt?
Ich musste eine Woche Urlaub nehmen und habe am Tag 90 Mark D-Mark bekommen, weil es eine Sprechrolle war.
Wie ging es dann weiter mit deiner Filmkarriere?
Ja, die war dann schlagartig zu Ende, wo der Film aus war.
Hast du damals mit Westernhagen zu tun gehabt? Wie war er denn so als Typ?
Der Westernhagen war so ein ganz kumpeliger Typ. Und er hat uns, wo Ostern war, hat er uns eingeladen, ein Jochen Wettermann und mir, dass wir mit ihm nach Düsseldorf fahren. Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil das war halt über Ostern.
Familie und so.
Man hat eine Freundin und da wollte man halt nicht. Auf jeden Fall, es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Also ganz toller Typ und es war auch ein ganz toller Abend. Freitag,
Ja, da haben wir auch noch ein bisschen was vor. Wir sind ja früh um 9 und nehmen jetzt auf. Wir machen heute noch Kartoffelernte. Das gibt es dann alles nächste Woche, glaube ich. Und dann war es auch schon wieder mit dieser Woche. Und jetzt können wir euch mal so einen kleinen Inside-Blick geben zu uns beiden und unseren Gedankengängen. Wir haben am Anfang der Woche mal drüber diskutiert. Wir fahren ja nebeneinander ganz 4 Kilometer. Und dann haben wir drüber diskutiert, Mensch, jetzt machen wir das zum 6. Mal, diese Camper-Tour. Ist das eigentlich noch so okay oder hat sich irgendwann mal überholt? Ist das vielleicht gar nicht mal so spannend? Und also ich habe da ein bisschen gezweifelt, habe auch meine Gedanken geäußert, aber unberechtigt, muss man einfach sagen, weil was wir durch diese Tour für Menschen kennenlernen, für Geschichten aufgreifen, die wirklich tatsächlich draußen einfach, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, einfach überall zu finden sind. Also es macht einfach tierisch Spaß.
Ja, und vor allen Dingen kommt dann auch noch das Feedback. Zum einen gibt es natürlich WhatsApp ins Studio und so weiter oder wir bekommen eben spontan Mails, kommen nochmal da und dahin. Aber auch, wenn wir einfach nur früh irgendwo bei einem Bäcker zum Frühstück gehen und dann sitzen da Leute drin und sagen, ach, euch gibt's ja wirklich, ach, ihr seid ja wirklich mit dem Wohnmobil und so weiter. Und also die Leute hören es schon und das finden wir auch echt super und das zeigt einfach, wie schön das offensichtlich rüberkommt. Uns macht es total Spaß, auch wenn ich natürlich jetzt auch, wie jedes Jahr sagen muss, jetzt auch nach der ersten Woche, ich bin jetzt schon völlig im Eimer, aber wir haben ja heute noch ein bisschen was zu tun und noch einen Termin, aber ich denke dann aber heute Nachmittag, da ist dann wirklich schon mal Erholung angesagt und da ist auch schön, mal wieder so im eigenen Bett zu schlafen. Aber
Ich komme mit.
möchte ich nicht. Also brutal intensiv und sehr anstrengend, aber es lohnt sich halt, weil es wirklich das immer abbildet, wie die Region hier so ist. Wir sind Lokalsender und bevor man irgendwie zu irgendwelchen großen Veranstaltungen geht, nee, man geht einfach dahin, was passiert wirklich, auch mit der Frage, warum müsst ihr da im Wohnmobil schlafen? Ja, weil man sonst solche Abende oder so Leute, die abends halt einfach vielleicht nochmal irgendwo hingehen oder irgendwas tun, das würden wir ja sonst gar nicht irgendwie mitkriegen und ja, es ist schön. Eine ganze Woche steht noch vor uns. Da haben wir auch noch wirklich viel vor. Wobei ich sagen muss, das finde ich auch schön, dass wir da auch gar nicht so viele Termine haben. Die Nachtstationen stehen aber schon weitestgehend. Aber ansonsten lassen wir uns da auch mal ein bisschen treiben und sind schon gespannt, was da wieder passiert.
Das heißt natürlich für euch, wenn ihr noch einen Tipp habt oder irgendwas sagt, Mensch, da müsst ihr mal hin unbedingt, weil total grandios oder ein Original oder was weiß ich nicht alles, könnt ihr euch jederzeit melden bei uns. Wir haben nämlich eine eigene E-Mail-Adresse.
Ja, apfelundhanft@radio1.com. Also Apfel und Hanft, einfach im Buchstaben alles und alles zusammengeschrieben, @radio1.com. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren oder ihr schaut rein auf unsere Instagram-Seite, die Apfel und Hanft _Fanpage.
Und dann nochmal abschließend der Tipp, so eine Art Tagebuch bebildert und bevideot, könnt ihr euch gerne nochmal angucken auf den Social-Media-Seiten von Radio 1 bei Facebook und bei Instagram. Klickt da mal rein. Unsere Magda hat da wirklich großartige Filme so zusammengeschnitten. Hat sie gut gemacht. Magda, magst du nochmal kurz kommen, bitte?
Doch, ich komme aber immer zu dir. Warte mal, Magda, du musst jetzt mal sagen, was fandst du jetzt toll oder am besten in dieser Woche?
Naja, das Fliegen natürlich. Also das Fliegen wird wahrscheinlich echt für eine ganz, ganz lange Zeit mir im Gedächtnis bleiben. Also das war schon sehenswert von da oben.
Weil es so schön gekribbelt hat.
Ja, das tut eben, weil ich mich beim Thorsten festhalten konnte, ne?
Ja, du musstest auch was festhalten übrigens hier am Bus, das können wir auch mal erzählen. Ich habe der Magda einfach irgendwo mal so ein Unterlegkeil in die Hand gedrückt, also einfach so ganz spontan.
Du hast gesagt, wortwörtlich, kannst du mal bitte halten?
Ja. Und dann habe ich mit dem Thomas weitergeredet und irgendwas gemacht, bis die Magda dann nach 10 Minuten gefragt hat, warum soll ich das halten? Habe ich gemeint, keine Ahnung, du hältst es halt. Ne? Es ist also, wir haben schon einen Spaß.
Ja, aber er wollte heute früh wieder mit der Kaffeetasse damit kommen und ich habe es jetzt langsam ein bisschen durchschaut. Ne? Also.
Du solltest auch noch Grey faden heute.
Ja. Genau, Fade to Grey. Magda, nächste Woche, du bist wieder die ganze Woche an unserer Seite.
Ja, hoffentlich, ja.
Und nur an unserer Seite.
Ich freue mich sehr drauf, weil ein Tag diese Woche, ich glaube Mittwoch war es, da war ich leider nicht dabei und ich habe sie schon sehr vermisst. Ne? Also bin ich jetzt mal ehrlich, ich habe sie schon echt vermisst.
Damit meint sie übrigens uns beide.
Ja, und ich hoffe, ihr vermisst uns jetzt auch übers Wochenende, aber Montag sind wir ja dann wieder unterwegs und da und ihr könnt alles eben verfolgen auf allen möglichen Kanälen. Und auch nächste Woche am Freitag wird es dann im nächsten Podcast natürlich so das zweite Best-of unsere Camper-Tour geben. Und jetzt sage ich noch nicht gute Nacht, weil, wie gesagt, wir machen noch Kartoffelernte. Wir sehen noch, wo Till Eulenspiegel begraben ist. Also ist heute wieder also Wahnsinn.
Heute wird überprüft, ob der Spruch, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln, auch stimmt. Das werden wir heute klären in Wildenberg. Aber viel Spaß beim Podcast. Sagt Bescheid, dass es den gibt und teilt den auch fleißig weiter. Und nächste Woche die nächste Ausgabe rund um die Camper-Tour.
Bis nächste Woche. Schönes Wochenende.